ARD.
Das hier ist vielleicht das schwerste Buch des Jahres. Vielleicht aber auch, ich glaube, ich könnte mich festlegen, auch das schönste. Es handelt sich um Rabenthron von Rebecca Gablé, unser heutiger Bestseller.
Und das hat eben so einen wahnsinnig tollen Look, nämlich einen irren Farbschnitt. Draußen ist das schon mal der Bringer. Und wie das Buch drinnen aussieht, also wie die Geschichte ist, das erzählen wir euch heute.
Unter anderem. Eat Reads Sleep, der Podcast, der das Lesen feiert, heute wieder mit Geschichten von bis.
Nämlich von 1027 bummelig bis 2000 irgendwas in der nahen Zukunft, also aus zwei Jahrtausenden. Und es gibt Themen von Wikingern über Klima bis hin zu Narzissmus.
Wir sind Katharina Marenholz
und Daniel Kaiser und wir sprechen gern mit Leidenschaft, wie ihr merkt, schnorkellos und ehrlich über Bücher.
In dieser Folge gibt es für euch auch, aber nicht nur, Highlights von unserer Live-Session beim Haberfront Literaturfestival im Hamburger Schauspielhaus.
Das war ganz schnell ausverkauft. Ihr habt uns so viele Mails geschrieben, dass ihr auch gern dabei gewesen wärt. Aber keine Sorge, als Abonnent dieses Premium-Produkts verpasst ihr natürlich nichts.
Und auch nicht unseren Gast. Caro Wahl war bei uns im Schauspielhaus. Haben wir uns super gefreut, dass sie gekommen ist. Gerade ist ihr neuer Roman erschienen und der Film zu 22 Bahnen. Und dann ploppten plötzlich ganz viele Diskussionen auf zu der Frage, ob diese junge Frau nicht vielleicht ein bisschen zu selbstbewusst ist. Spoiler an dieser Stelle, würde ich mal sagen, nö.
Nö, auf keinen Fall. Das war ein ganz schönes Gespräch auf der Bühne. Haben wir natürlich auch für euch mitgeschnitten. Und es geht nicht nur um Bücher, sondern auch um gemeinsame Leidenschaften, die Caro und ich teilen.
Ja, surprise. Aber first things first, wisst ihr ja, ne, gemütlich machen im Studio und so. Und dieses hier.
Die literarische Vorspeise.
Ja, und dazu legen wir mal mittelalterliche Gewandung an, Lady Catherine Letter. Und lassen das Eat, Read, Sleep Orchester einen Hit von damals spielen, also das Beste aus dem 11. Jahrhundert.
Das ist herrlich, da fühle ich mich gleich sehr mittelalterlich. Ach. Bist du Typ Mittelalterfest? Habe ich dich schon auf der Bühne gefragt, aber vielleicht kannst du es mir noch mal ein bisschen genauer darlegen. Würdest du mit einer mittelalterlichen Verkleidung,
Nein.
die wir zum Beispiel bei in diesem Verkleidungsladen kaufen könnten?
Ich bin ja noch nicht mal Team Karneval. Also in diesem Verkleidungsladen musstest du mich ja eher auch ziehen und schleppen. Ich war mal in Haithabu, Wikingerdorf, auf so einem Mittelalterfest. Gab's da. Und die reden dann ja auch so anders. Und das ist wirklich ein Tick außerhalb meiner Komfortzone.
Holde mein.
Und du so?
Ich auf gar keinen Fall. Ich bin übrigens auch nicht Typ.
Aber du bist doch so ein Verkleidungstyp.
Ich bin Typ punktuelle Verkleidung an Stellen, an denen man nicht unbedingt damit rechnet. Ja, aber Karneval eigentlich gar nicht und Mittelalterfest schon mal überhaupt nicht. Ne? Holder, ich weiß gar nicht, Mon Duc, ein Schluck dies wollen wir vielleicht. Und da muss man so komische mittelalterliche Spiele machen.
Ja, und diese Mittelalter.
Auf einen Ritterkampf.
Aber diese mittelalterlichen Feste, das sind ja eher so einfache Leute. So Schmiede und so und dann geht ganz viel Alkohol ist da am Start und das ist ja eher nicht Oberschicht, die da am Start ist.
Du meinst in der mittelalterlichen Oberschicht auf so einer Burg, da würdest du schon?
Da würde ich nochmal drüber reden. So mit
Wir könnten mal so ein Mittelalter-Special machen.
Wenn du
machen.
Auf so einen Mittelalter-Markt gehst und sagst, Mon Duc, da bist du kurz davor gesteinigt zu werden. Wahrscheinlich.
Aber das wäre eigentlich eine schöne Idee, wenn wir mal so ein Special zu historischen Romanen machen, auf einer Burg. Vorschläge gerne mailen. Dann würde ich schon auch so ein Mittelalter-Dingsbums anziehen und du bitte auch. Du könntest auch so eine Mönchsgutte tragen, das war ja damals.
Du meinst,
sehr
weil die Tonsur schon vorhanden ist?
Das ist auch nicht so ein aufwendiges Kostüm. Ja. Warum reden wir so lange über Mittelalter?
Ja,
eingangs
eigentlich?
Wurde es ja schon deutlich, unser Bestseller von Rebecca Gablé, Rabenthron, erzählt nämlich vom umkämpften England im 11. Jahrhundert, also mitten im Mittelalter. Und da haben wir gedacht, könnten wir eigentlich mal auch eine literarische Vorspeise aus diesem 11. Jahrhundert-Milieu hier servieren. Da wird einiges gegessen in dem Buch. Aber es wäre doch ein bisschen schwierig, glaube ich, hier fürs Studio gewesen.
Ja, das ist eher so rustikal, was die da auftischen. Es hätte zum Beispiel die Option aus dem Buch mit einem Ochsenbraten gegeben. Aber ich sage mal nach, Lammhaxengate mit Jan habe ich mich für die schlankere Mittelalter-Version entschieden. Und ich habe zwei Getränke mitgebracht, die eine wichtige Rolle, kann man sagen, in dem Buch spielen, im Rabenthron. Nämlich Met, also Honigwein, versus Cidre.
Citre, das Getränk der Normannen. In dem Buch, können wir schon mal ein bisschen vorgreifen, geht es viel um Engländer, Wikinger und Normannen. Und die Engländer und die Wikinger, also erst die Wikinger, aber dann auch anscheinend auch die Engländer, haben eine große Leidenschaft für Met entwickelt, während die Normannen natürlich nur Cidre und auch Wein trinken. Aber es wird auch oft von Cidre geredet. Der eine Bruder der Königin, Schwager, irgendwas hat auch ein Apfelgut, wo der beste Cidre des Landes hergestellt wird. Und dann reden die auch immer darüber, was ist denn nun besser? Und das wollten wir mal ausprobieren. Wir haben auf der Bühne schon einen kleinen Erstversuch gewagt.
Wir hatten zu wenige Gläser leider. Zuerst fehlten sogar noch die Getränke, die mussten uns noch nachgebracht werden. Aber jetzt ist alles da. Ich habe also zwei Gläser vor dir drapiert und mit zwei Getränken. Unterschiedliche Farbe.
Ich hätte es gern eigentlich aus so einem Zinkbecher gehabt, aber gut. Das ist jetzt hier jetzt so ein Ikea-Sektglas.
Die NDR-Küche gibt das nicht her.
Denkt mal drüber nach. Bei unserem Mittelalter-Special werden wir das aus Zinkhumpen trinken.
Jetzt wird aus einem unverbindlichen Vorschlag, ob man sowas machen könnte, wird schon ein konkreter Plan für ein Mittelalter-Special. Katharina, du bist gefährlich. Gefährlich.
So, okay, also wir trinken jetzt erstmal das hellere Getränk.
Das hellere Getränk, okay. Das ist so hell. Also die Assoziation
sieht aus wie Sekt.
Es sieht aus ein bisschen wie Sekt, genau.
Okay.
Ich sag nicht, was es ist.
Mhm.
Aber man schmeckt es schon.
Ah, ja, doch, das ist Met.
Ja, also Met schmeckt schon sehr, sehr honigweinig. Ne?
Ja,
also
sehr honigweinig.
Ein Wein, der schmeckt wie Honig.
Ist schon sehr süß.
Mhm.
So ähnlich wie Sherry, bisschen süßer noch. Sherry ist ja auch schon eigentlich verboten süß, aber der ist noch ein bisschen schärfer dann.
Ja, die Schärfe vom Sherry kratzt so ein bisschen im Hals. Das stimmt.
Ja, das gefällt mir.
Und jetzt kommt das zweite, etwas dunklere Getränk, eher so wie Apfelsaft.
Was sagt man denn so als Prost?
Wahrscheinlich Santé.
Ich meine im Mittelalter.
Ach so.
Haben wir vergessen, was
haben wir vergessen.
Na ja, gut, egal. Chanté. Enchanté. Eindeutig Apfel.
Ja, ich würde auch sagen, Cidre. Also das ist ja so ein Apfelgetränk hier, der Cidre, aber...
Schmeckt wie Apfelschorle.
Aber wie sehr schwachbrüstige Apfelschorle. Also ich bin jetzt eigentlich auch, ich bin kein großer Fan von Alkohol, wir trinken wenig Alkohol, aber dieser Honigwein, der hat auch ein paar Umdrehungen. Ich glaube, der 10 Umdrehungen, das ist schon ganz okay, oder?
Du bist anscheinend doch dann Typ Mittelaltermarkt.
Ich bin Typ Mittelaltermarkt.
Jetzt ist es raus, Daniel.
Also
Honigwein?
Dann doch, ich bin tatsächlich eher Typ Met-Honigwein. Ich habe mir Met immer so ein bisschen dickflüssiger vorgestellt. Aber
ja, wir wissen jetzt auch nicht genau, ob das ist, was Dings hier Elfrik von Helmsby getrunken hat. Das Ding ist, wir haben ja sonst immer ein Rezept für unsere literarische Vorspeise. In diesem Fall ein literarischer Vortrunk. Man kann Met auch selbst machen, aber dazu braucht man unter anderem einen Gärballon oder eine Gärflasche, 10 Liter groß.
Hast du zu Hause?
Nein, mit Gummistopfen und Gärröhrchen oder Aufsatz. Außerdem ein Thermometer sowie Reinzuchthefe und einen ruhigen, dunklen Ort zum Lagern. Habe ich alles nicht? Ich würde mal sagen, Met selber machen kommt für mich nicht in Frage und wahrscheinlich auch für die wenigsten von euch. Viel einfacher ist das Rezept für Cidre. Das packen wir mal in die Shownotes. Wenn ihr das gerne mal nachmachen wollt, bitte sehr. Das kriegt man, glaube ich, hin.
Aber Honigwein schmeckt mir jedenfalls besser. Ich habe schon das halbe Glas ausgetrunken.
Ja, dann wird das ja eine lustige
Sache. Das wird eine lustige Folge. Also jetzt sind wir bereit für Wikinger und Normannen Action.
Die Bestseller Challenge.
Also, gezogen für diese Folge. Ich sag's nochmal, Rabenthron von Rebecca Gablé. Falls das jemand über dieser ganzen Met-Verkostung vergessen haben sollte. Wie gesagt, 1 Kilo schwer, 900 Seiten Mittelalter. Ich hatte direkt ein Ken Follett-Déjà-vu.
Ja, der hat ja auch über diese Zeit geschrieben, haben wir sogar ein Buch gelesen über Wikinger im englischen Mittelalter. Ja, und wir swooshen uns gleich ins Schauspielhaus. Vorher müssen wir nochmal kurz über die erste Doppelseite dieses dicken Wälzers sprechen. Da gibt's eine lange Liste mit handelnden Personen. Katharina, ich habe 54 gezählt. Das ist eine Menge Personal.
Ja, das hat mich schon einigermaßen schockiert, als ich da diese erste Seite aufgeblättert habe. Wir haben da nämlich zum Glück sortiert nach Leute aus Helmsby, Könige, Königinnen und Königskinder, Adel, Kirchenmänner und Normannen. Also das ist schon so ein bisschen schön sortiert, aber so viele Namen. Da war ich schon einigermaßen eingeschüchtert am Anfang.
Und genau da sind wir auf der Bühne auch erstmal hängen geblieben.
So viele Namen für alle werdenden Eltern. Ist das vielleicht ganz schön? Sehr viele Namenstipps. die man wirklich noch nicht so oft gehört hat. Also wäre vielleicht noch mal eine Möglichkeit.
Komisch.
Ja, naja, aber ich meine heutzutage, ich finde die eigentlich alle relativ überzeugend. Wobei ich mich nach wie vor
also
frage...
Also auf dem Spielplatz würde sich dann wirklich nur ein Kind umdrehen.
Ja, und das ist doch oft das Ziel der ganzen Sache. Ich frage mich, spricht man das eigentlich jetzt hier Ethelred oder Ethelred aus? Können wir schon mal gleich klären. Konnte ich in der Aussprache-Datenbank nicht finden, leider.
Ethelred.
Ethelred. Wir gehen mit Ethelred. Okay, gut. Worum geht's? Wir befinden uns im England 1013, sehr gebeutelt von Wikingerüberfällen. Die Protagonisten. Einmal Elfric of Helmsby, das ist der Oberheld, ein sehr attraktiver, alleinerziehender Vater und tapferer Krieger für die Krone. Der nimmt einen dänischen Krieger gefangen und will ihn nach London zu seinem nächsten Chef bringen. Mit dabei ist auch sein Sohn Penda.
Der dänische Krieger ist auch wahnsinnig attraktiv.
Wahnsinnig attraktiv. Auch wahnsinnig attraktiv. Also Penda, der Sohn, der ist irgendwie so 7 oder so am Anfang. Der muss natürlich mit, weil alleinerziehend, was soll er sonst mit dem machen? Also kommt er mit aufs Pferd, dann bringen die den dänischen Krieger, wollen die nach London bringen, zu Elfrids nächsthöheren Chef. Und auf dem Weg treffen sie noch einen Mönch, Bruder Eilmer, den sie vor Räubern retten, also Elfric in erster Linie. Und die freunden sich dann ganz schnell an. Der Mönch schließt sich ihnen an und sie landen dann auch schließlich in London am Hof von König Ethelred, wollten wir jetzt sagen, und Königin Emma. Der Däne entpuppt sich als Hákon Gunnarsson, Vater des dänischen Kronprinzen Knut. Das könnte jetzt ein bisschen ungünstig sein, vor allem, weil die Dänen kurz davor sind, London zu stürmen. Da möchte man halt nicht so einen Kronprinzen als Gefangenen gerade haben. Deshalb Idee, alle 4, Elfric, Penda, Eilmar und Hákon, reisen mit Königin Emma und deren Kindern in die Normandie. Befehl von König Ethelred, damit die da in Sicherheit sind vor den Dänen. Denn Emma stammt aus der Normandie und bei der Gelegenheit, sagt Ethelred, soll sie auch bitteschön gleich mal ihren Bruder Richard daran erinnern, dass der doch versprochen hat, England gegen die Dänen mitzuverteidigen. So, das ist also hier unser kleines Tableau an Leuten, die uns durch diese knapp 1000 Seiten führen. Und mit diesen und etwa 40 bis 50 weiteren Personen erlebt man dann die nächsten 900 Seiten. Handlung erstreckt sich über 28 Jahre. Es gibt Intrigenkämpfe, Morde, arrangierte Ehen, auch ein bisschen Liebe, Hauen und Stechen. Dänen, Engländer, Normannen, mein König hier, mon Duc da. Cidre und Met, sehr viel Cidre und Met fließen die Themse. Hoch und runter, Daniel.
Oh.
Thane of Eimsbüttel. Wie fanden wir das?
Also zuerst mal muss man mal was sagen. Dieses Buch ist, finde ich, mein schönstes Buch des Jahres. Mit diesem, ich bin kein Farbschnitt-Ultra, aber das ist wie ein Kirchenfenster mit ganz vielen Motiven. Ich bin in Sitzungen im NDR gewesen und alle haben gesagt, oh, was für ein schönes Buch. Also wenn ihr über Bücher ins Gespräch kommen wollt, kauft dieses Buch und geht mit diesem Buch unter Arm durch die Welt. Man wird damit angesprochen. Es ist wirklich ein schönes Buch.
Ja, das kleiner Beyond-Tinder-Tipp.
Ansonsten muss ich sagen, dass Idris Lieb mich, glaube ich, ein bisschen verdorben hat. Also wenn ich höre, Mittelalter, Königskämpfe, Spannung und Wikinger, da habe ich eine gewisse Erwartungshaltung. Also Wikinger, du hast schon gesagt, Follett, das haben wir gelesen, inhaliert an einem Sonntag. Weißt du noch?
Ja,
ein
weiß
Sonntag,
ich noch. Ich auf dem Balkon.
Dies hier ist ein bisschen anders. Also das hat eine andere Dynamik, eine andere Tonalität. Da gibt's auch die harten Geschichten. Ein Königsmord auf dem Klo, in der Latrine, Hammer. Giftmorde beim Bankett, der König trinkt mit großer Geste aus seinem Pokal etwas und dann reift der Sich an den Hals und stirbt. Also Vorkoster wäre eine Idee gewesen. Es gibt Spannung, eskalierende Hochzeiten, dann gibt es Harald Hasenfuß, diesen Terrorkönig, ein wunderbarer Bösewicht. Muss man sagen, der ist Satanist. Der hat dem Gott abgeschworen, hat gesagt, nee, ich setze auf den Teufel. Eine wunderbare Figur.
Habe ich
macht
gleich an dich gedacht.
Bitte?
Als diese mit naja, da habe ich gleich an dich gedacht, als der einfach mal gesagt hat, so lass mich in Ruhe mit Gott,
aber
ich nehme Satan.
Aber es ist ein Hammer, das ist wirklich ein ganz erfrischender Move.
Und es ist eine historische Persönlichkeit.
Das ist überhaupt, das ist ja auch der Plot und die Wanderung.
Ist weitestgehend belegt.
Also, es gibt da also diese Action-Szenen, ja. Aber es wird auch wahnsinnig viel gewandert, wahnsinnig viel gereist. Es wird wahnsinnig viel geredet. Es gibt Intrigen, diese Wortgefechte. Emma ist ja die Königin, die begleitet uns von Anfang bis Ende. Und wie sie versucht, sozusagen in Grisham-artigen Wortgefechten so ihren Platz zu finden, das ist schon toll. Aber dann kommen auch wieder 80 Seiten mittelinteressantes Wanderungsgespräch. Ja?
Wanderungsgespräch?
Ja, jetzt gar nicht dann, so sie Kopf? Haben da die ganze Zeit und sind sie auf dem Schiff und so. Also das, da geht das. Und Plot-Twists werden manchmal überraschenderweise wirklich nebenbei erzählt. Die Dänen greifen an, ganz England im Krieg und übrigens plötzlich dann, ja, König Sven Gabelbart ist tot, Jagdunfall, dumm gelaufen, noch ein Glas Met, so. Und man fragt, also völlig verschenkt, ich würde sagen, in Sachen Game of Thrones Vibes insgesamt würde ich vielleicht 3 von 5 Schwertern geben.
Ach. Ja. Ich bin ja auch nicht so der Mittelalter-Typ, habe ich ja schon gesagt. Und es ist nicht Colin Follett, aber ich war trotzdem in der 11. Jahrhundert-Zone. Ich hatte so einen Mittelalter-Sound im Kopf die ganze Zeit. Wirklich, wirklich, ich hatte wie so ein Ohrwurm von der Musik, hatte ich so im Kopf, mein König, mon Duc, verzeiht mir, kannst du mir die Spindel reichen, noch einen Schluck Met, liebe Schwägerin, Gott gib Flu, oder wie die heißt. Das war so ohrwurmmäßig in meinem Kopf und deswegen dachte ich so, dann muss es doch eigentlich auch gut sein. Ich konnte das schon auch einigermaßen im Flow
durchlesen. Der Sound stimmt, ich fand es insgesamt, also es sind 900 Seiten und dann fand ich es dann wirklich auf Strecke, nicht packend genug in der Dynamik.
Es hätte ein bisschen kürzer sein können.
Erotik. Ich war ein bisschen enttäuscht. Von 900 Seiten, 2 Seiten Spice. In Worten 2 Seiten. Und zwar Seite 248 und Seite 480. Einmal, ja.
Jeweils nur einmal?
Einmal. Und immerhin beim ersten Mal geschieht es in der Kirche. Also schon so ein bisschen da gibt es doch eine dritte Szene. Und da macht Rebecca Gablé die Tür zu.
Ja, das macht man so manchmal.
Dann führte sie Knut, den König, zur Tür ihres Hauses und während sie ihn mit einem verheißungsvollen Lächeln über die Schwelle zog, schärfte sie sich ein, niemals zu vergessen, mit welcher Leichtigkeit er seine Gemahlin gerade verraten hatte. Also, da macht sie dann die Tür zu und stehe ahnungslos vor der Tür. Also auf der Wikinger-Eros-Skala 0,5 Chili von 5.
An dieser Stelle blenden wir uns kurz aus dem Bühnengeschehen aus, um erstens zu erklären, Chili, Spice, das ist ja so ein bisschen das, womit die erotischen, explizit sexuellen Inhalte in Büchern gemessen werden. Also so eine Chilischote, 1 ist nur ganz wenig und 5, da kracht's richtig.
Genau, also so ein wie hieß noch das mit diesem Eishockeyspieler?
Ja, genau, Icebreaker.
Icebreaker hatte 5, genau.
Was aber allerdings nichts über die Qualität dieser Szenen aussagt, möchte ich nochmal an dieser Stelle betonen.
Rein
quantitativ. Du hast jetzt Rabenthron 0,5 Chili gegeben. Ja. Was genau hast du dir da eigentlich so erosmäßig erwartet?
Naja, wo kommen wir denn her in den vergangenen 5 Jahren Eduard Sleep? Was haben wir alles gelesen? Okay, mittelaltermäßig eher so Fantasy, schon klar. Bei Rebecca Yarros, Flammen geküsst, da werden hunderte Seiten, werden wir mit Mittelalter-Vibes vorbereitet auf eine erotische Eskalation. Wie viele Seiten waren das? 17, 18, 19 Seiten. Das zündete, ja. Das hatte Wumms. Für den Mix hätte ich mir hier, also bei 900 Seiten, ein bisschen mehr als 2 Seiten tatsächlich vorgestellt. Etwas mehr Lamour. Hätte das Buch auch vertragen?
Ja, hätte das Buch vertragen. Ist bei Ken Follett, glaube ich, auch mehr zu holen. Was mir gut gefallen hat, ist, wie oft bei solchen historischen Romanen, man lernt ja so viel. Das ist, also ganz ehrlich, Mittelalter in der Schule, in Geschichte, war nicht meine Lieblingsepoche.
Nee, das war in der Quellenlage auch schwierig und sehr komisch zu durchdringen. Also man brauchte auch jemanden, so einen Übersetzer, so jemanden wie Rebecca Gablé, die einen an die Hand nimmt und kurz mal durch Wikinger-England führt.
Ja, das hat mir total gut gefallen. Man lernt auch so viele interessante Namen. Thane, wie gesagt, Thane of Eimsbüttel. Daniel, das ist ein adliger Gefolgsmann des Königs. Seneschall habe ich in meinem Leben noch nicht gehört, ist so ein Hofbeamter. Und Haus Karl, also wirklich wie Karl, Haus Karl, ein Krieger der Leibgarde. Und dann wimmelt es in dem Buch auch von Eldermen. Das ist im Grunde der ganze Hochadel, so Berater des Königs, die auch manchmal Vitan genannt werden, was auch ein bisschen verwirrend ist. Und dann gibt es das Vitanagemot, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Vitanagemot? Vitanagemot?
Oder Vitanagemoth?
Das ist auf jeden Fall der Rat der Großen des Landes. Die werden dann versammelt, wenn der König mal was Wichtiges entscheiden muss und seine ganzen Berater hören muss. Und
das Sicherheitskabinett sozusagen.
Sowas in der Art. Und last but not least, wichtig, Frilla, altnordisch jetzt mal, die Geliebte. Das wird da einfach auch so eingeworfen. Alle diese Wörter, es gibt kein Glossar. Das hat mich ein bisschen geärgert.
Da hätte man ja mal die 1000 voll machen können für ein schönes Glossar. Ne?
Oder ich musste jedes dieser Wörter googeln und man hat auch nicht alle sofort gefunden. Also Haus-Karl, da war Google schon ein bisschen überfragt.
Interessant fand ich ja auch diese historischen Namen, also diese Beinamen. Zum Beispiel Hasenfuß, dieser tyrannische König. Und an dieser Stelle jetzt beamen wir uns nochmal auf die Bühne ins Schauspielhaus.
Genau, da gab es nämlich eine kleine Eskalation, die ich in dieser Folge nicht missen möchte.
Also Hasenfuß, da gibt es ja verschiedene Theorien, habe ich gegoogelt, dass man sagt, er sei sehr feige gewesen oder er sei sehr schnell gewesen.
Sehr schnell,
und hier war es irgendwie, dass er so ein Muttermal hat, das aussieht.
Ja, das hat sie sich ausgedacht.
Das hat sie
im sehr langen Nachwort auch
aber
gesagt.
Ansonsten sind viele, also Spitznamen, Eisenfaust, Wolfszahn, das ist ein bisschen wie auf dem Kiez hier in Hamburg, ne? Himbeer-Toni, Lakshu-Dieter und Karate-Tommy. So ein bisschen fühlt man sich so dabei. Aber Katharina, aber die Namen, ganz ehrlich, also ich bin schon durch den Tür gekommen. Edgar, Edward, Edmund, Edwig, Edrik. Da kommt man auch schon mal durch.
Aber Edrik mit diesem altenglischen AE-Dingsbums, das hatte meine Tastatur gar nicht hergegeben.
Und auf Seite 818, also da befinden wir uns schon auf der Zielgeraden. Und man hat es eigentlich, man hat eine Ahnung. Und dann plötzlich kommen Agilbert und Hegebert. Und da habe ich mir gefragt, ich habe später herausgefunden, Agilbert hätte ich kennen müssen. Aber weißt du, Katharina, weißt du, wer Hegebert war? Ich weiß es auch nicht. Also auf Seite 818 kommt nochmal so ein Typ da um die Ecke.
Also man muss mal sagen, es ist eigentlich kein lustiges Buch. Aber es ist manchmal auch witzig zwischendurch.
Ja, also, auf so einer Metaebene. Und die Handlung, und man denkt immer, die Handlung ist ja so ein bisschen redundant. Ne? Man denkt, da kommen die mal und dann wieder in die Normandie wieder zurück.
Das Normandie, ist ja,
weil die Geschichte so war. Ne?
Ja. Hast du noch viel, weil sonst würde ich zur Community-Meinung langsam.
Bitte.
Da musste ich sehr lachen auf der Bühne. Normalerweise bist du es ja, der die Lachanfälle bekommt in unseren Folgen. Aber ich hing echt auf dem Sessel wegen Hegebart. Auch wirklich eine Überraschung. Ja, die Community.
Seite 819 oder so. Das war wirklich auch, für mich war es auch eine Überraschung.
Ja, für alle. Die Community hat das Buch auch mitgelesen. Also viele haben mitgelesen von euch und uns geschrieben, wie sie es fanden. Im Grunde einhellige Begeisterung für die Bücher von Rebecca Gablé, hat ja viele Fans, war ja bei uns auch schon mal in der Folge. Ein bisschen zu lang, haben manche gemeint. Es gab durchaus auch schon Anzeichen von Wikinger-Erschöpfung, auch bei mir. Und wie Sönke sehr schön schrieb, das kann ich nur unterschreiben, es gab den einen oder anderen Deus Ex Machina-Moment zu viel. Immer kippt einer im entscheidenden Moment vom Stuhl. Also Deus Ex Machina, muss man vielleicht einmal kurz erklären, das kommt ja
aus dem Theater.
Aus dem Theater. Wenn eine Situation
so verfahren ist am Ende und nichts kann mehr helfen, kommt einfach der liebe Gott oder eine himmlische Figur, wird wirklich aus dem Bühnenhimmel runtergefahren mit einer Maschine und löst alles auf in Wohlgefallen.
Genau, das ist sehr praktisch, also wenn man auch als Autor, als Autorin nicht so richtig weiter weiß. Und das hatte hier manchmal so ein bisschen den Anschein, wie sollen wir das jetzt hier weitermachen mit diesem wahnsinnigen Konflikt zwischen König A und König B und dann Gift, zack, tot. Dann hat sich die Situation natürlich erstmal gelöst. Das fand ich bei den ersten Malen relativ spannend, aber dann dachte ich auch irgendwann so, vielleicht auch hier ein bisschen zu einfach gemacht. Aber grundsätzlich viele Fans in der Community für Rebecca Gablé. Elke hat uns geschrieben, fand ich auch sehr interessant, ihr Sohn ist 19, hat diesen Roman hier sehr gerne gelesen und wird deswegen zum ersten Mal jetzt unseren Podcast hören.
Aha.
Viele Grüße an den Sohn von Elke. Ich hoffe, der Podcast gefällt dir.
Das klang bei uns auf der Bühne vielleicht punktuell zu negativ, aber dürre Fakten umsetzen in eine echt spannende Geschichte, das hat Rebecca Gablé wirklich drauf, sehr gut gemacht. Es ist nicht durchgehend Thrilling auf allen 900 Seiten, aber wenn man da nicht diesen Anspruch hat und in Mittelalter mal so eintauchen will, in diesen, du hast ja gesagt, in diesen Sound, in diesen Klang des Mittelalters, Thane of Harvesterhude, weibliche Thanes wahrscheinlich.
Ich fürchte, nein.
Noch nicht, dann ist es ein gutes tolles Buch.
Ja, fand ich auch. Also ich habe das auch in einem durchgelesen und ich habe das gern gelesen. Rebecca Gablé, Rabenthron. Das Buch hat 896 Seiten, um genau zu sein. Ist bei Basta Lübbe erschienen und kostet 30 Euro. Und es ist übrigens ein Prequel. Rebecca Gablé hat schon zwei Bücher in dieser Helmsby, das ist der Ort, in dem ein Teil der Handlung spielt, in dieser Helmsby-Reihe veröffentlicht, das Zweite Königreich zum Beispiel. Da geht es um Wilhelm den Eroberer und die Schlacht bei Hastings. Und dann gibt es noch einen zweiten Band, Hiobs Brüder, der spielt so 1147. Wir sind gut dran, denn wir haben jetzt sozusagen den ersten Band zuerst gelesen und könnten die anderen jetzt noch nachschieben, die übrigens auch beide jetzt in dieser coolen Farbschnittausgabe erschienen sind.
Allein schon dafür.
Allein schon.
Ja, wir hatten im Schauspielhaus natürlich auch unsere aktuellen Lieblingsbücher mit dabei.
Ja, ich wusste ziemlich schnell, was ich mitnehmen will. Daniel hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Er schwankte zwischen zwei Büchern. Dann wurde es das in Deutschland neu erschienene Buch von Barbara Kingsolver.
Die Unbehausten, genau. Also ich bin ja Barbara Kingsolver Ultra, kann man
ja sagen.
Ja,
das kann man sehr gut sagen.
Also Giftholz, Bibel, Megabuch und Demon Copperhead, auch ein Hammerbuch. Und ich habe wirklich diesem dritten Buch, das ja vorher erschienen ist, vor Demon Copperhead in Amerika, war bei uns danach, die Unbehausten habe ich entgegengefiebert.
Ja, und ich habe dann gesagt, Daniel durfte dieses Buch nur mitbringen, wenn es nicht in einem erneuten Prolog zu Demon Copperhead ausartet.
Und plötzlich an dieser Stelle Applaus einer einzelnen Person im Publikum. Ich konnte es gar nicht glauben.
Da warst du kurz verstört. Ich glaube, die hat nicht applaudiert zu meinem Ansinnen, dass ich nicht nochmal was über Demon Copperhead hören möchte, sondern einfach für Demon Copperhead applaudiert.
Und was soll ich sagen? Ich habe diese Person ausfindig gemacht und sozusagen zur Rede gestellt. Nein, nein. Und sie hat tatsächlich gesagt, es war ein Applaus für Demon Copperhead.
Ja, da sind wir alle beruhigt. Also du kannst bei der nächsten Gelegenheit gerne nochmal über Demon Copperhead reden, aber heute geht es um das neue Buch Die Unbehausten.
Das ist hier wieder ein Deep Dive in die Mentalität der USA. Es ist geschrieben worden vor der ersten Wahl von Donald Trump. Wie funktioniert, wie tickt Amerika? Und das hat mir wirklich geholfen, dieses Land zu verstehen. Worum geht's? Eine Familie zieht nach Wineland, ein Ort, ein realer Ort in New Jersey. Seine Familie, er, der Vater ist Professor, der hat gerade seinen Job an einer anderen Uni verloren, griechische Wurzeln, und hat jetzt in Wineland einen neuen Job bekommen. Sie, die Frau, Villa, ist arbeitslose Journalistin, hat immer so bei Magazinen gearbeitet, aber Print in Amerika neigt sich dem Ende entgegen und sie hat Schwierigkeiten, einen Job zu finden. Der Sohn kommt gerade von der Uni, ist auf dem Weg ins Finanzwesen und die Tochter ist so eine linke Rebellin, war auch schon auf Kuba, so hoch die Fahne Kuba-Solidarität. Und dann ist da noch der Großvater, der griechische stämmige Großvater, rechtskonservativ, also Trumpist vom Feinsten, aber schwer krank. Und jetzt kommt's, das Haus, in dem sie jetzt gerade eingezogen sind, ist komplett marode, abrissreif und die Familie ist pleite. Was machen sie? Villa hat die Idee, mal zu gucken, Mensch, das ist doch ein altes Haus. Gibt es da möglicherweise Unterstützung für Denkmalschutz und so? Und sie begibt sich auf die Recherche und sie stellt fest, da haben schon vor 150 Jahren interessante Menschen in diesem Haus gelebt. Und zwar ist Wineland ein alter utopischer Ort. Da ist mal vor 150 Jahren ein Typ gekommen, Charles Landless, hat Land aufgekauft und wollte da eine utopische Gesellschaft bauen. Und hat da ganz viel Infrastruktur geschaffen, hat Wissenschaftler kommen lassen. Und in diesem Haus von heute lebte damals ein Lehrer, Thatcher Greenwood, der sollte die Kinder in Wissenschaft unterrichten. Und das war damals vor 150 Jahren. War er ein Fan von Charles Darwin. Das war gerade ganz neu, die Evolutionstheorie und natürlich total in der Kritik in Amerika. Und er kommt in der Schule, kann er nicht so richtig damit reüssieren und er wird von so einem frommen Demagogen in der Schule in öffentlichen Versammlungen wirklich bloßgestellt, in die Ecke gedrängt und auch das hat auch wirklich so Grisham-Gerichtsvibe, wie diese Streitgespräche über Evolutionslehre da stattfinden. Und dann spielt noch Mary Treaty, auch auch eine historische Person, damals, die da gelebt hat, eine Rolle, eine Biologin. Und der Thatcher kommt in ihre Wohnung, sie korrespondiert mit Charles Darwin und die Wohnung ist voller Pflanzen und sie hat gerade ihren Finger in einer Venusfliegenfalle. Alleine, das ist also ein ganz toller, sie lebt mit diesen Pflanzen und will sie erforschen mit allen ihren Sinnen. Und das ist eben ein alter Ort, dieses Vineland, ein utopischer Ort, aber eben auch schon mit einer Fallhöhe, das spürt man, mit einem moralischen Furor, mit Intoleranz, das war eben damals auch schon so. Und atemlos, muss ich sagen, habe ich diese Parallelen gelesen, von damals und heute. Wenn man denkt, damals war doch noch eine Utopie, da war Amerika noch gut und jetzt ist diese Utopie korrumpiert. Nein, das war damals auch schon so, dieselben Themen. Schon damals war das Haus tatsächlich marode und kaputt. Und wir springen in diesem Buch immer hin und her und die letzten Worte eines Kapitels sind dann immer die Überschrift des nächsten Kapitels.
Das fand ich sehr schön.
Das ist wirklich, also man ist sozusagen in einer Zone, das immer im selben Haus. Ja. Also die Parallelen sind wirklich von heute und damals total packend. Und dann gibt es ja, das kennt ihr bestimmt, dieses Zitat von Donald Trump: Ich könnte auf der Fifth Avenue einen Menschen erschießen und ich würde davon kommen. Und diese Sache ist damals so passiert. In Vineland. Da hat der Gründer Charles Landis einen Journalisten erschossen und ist freigesprochen worden. Und das war so, du musst das sofort auch googeln, das ist ein realer Fall, der hat damals auch für Schlagzeilen gesorgt, der ist freigesprochen worden wegen sekündlichen Wahnsinns, ja. Und er ist dann, die haben gesagt, ja, ich war kurz wahnsinnig und danach nicht mehr. Und er ist freigesprochen worden. Es ist unglaublich. Das heißt, wir haben, die Utopie ist von Anfang an schlecht konstruiert. Es regnet rein, es ist baufällig. Und der erste Satz der erste Satz des Buches ist, dass einfach wäre, es abzureißen. Das Haus ist eine Ruine. Und ich habe, als ich dieses Buch gelesen habe, verstanden, Amerika ist mir so fremd geworden. Als Kind hatte ich ein Poster von der Brooklyn Bridge in meinem Kinderzimmer, in meinem Jugendzimmer. Es war ein Sehnsuchtsort für mich. Ich war in Rocky Beach zu Hause. Ich habe Amerika, diesen Sehnsuchtsort von Freiheit, die kleine Farm, alle diese Dinge. Und Amerika, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich die Nachricht anmache, ich verstehe das gar nicht. Und dieses Buch hat mir geholfen, in die Mentalität der USA, wie dieses Land tickt, zu verstehen.
Zieht jetzt ein bisschen runter, ne?
Ja. Es ist ein ernstes Thema, aber es ist auch unterhaltsam und packend und mitreißend geschrieben.
Es ist toll geschrieben, ja. Ich muss ehrlich sagen, dass mir die Gegenwartsgeschichte wesentlich besser gefallen hat als die Vergangenheitsgeschichte, wobei die auch ihren Charme hatte. Also das ist ja auch eine witzige Szene, was du gerade sagtest, dass sie ihre Hand in der Venus Fliegenfalle hat. Ich hatte kurz überlegt, ob ich das auch mal ausprobiere.
Ja. Man spürt wohl nur einen Druck zuerst.
Ja, genau. Also das sind schon auch witzige Ideen, aber es hat mich immer so rausgerissen aus dieser Gegenwartsgeschichte. Ich wollte ja wissen, wie das weitergeht und dachte ich so, auf diese Vergangenheitsebene hätte ich so ein bisschen verzichten können. Es klingt jetzt ein bisschen zu hart, aber ich dachte immer, oh nein, nicht wieder in die Vergangenheit. Ich konnte sehr gut mit Villa fühlen. Ich finde, das hat Barbara Kingsolver ihr so sehr gute Beobachtungen auch so vom Alltagsleben einer Frau und Mutter reingeschrieben. Der schöne Satz, ich glaube, der hat nicht Barbara Kingsolver erfunden. Eine Mutter konnte nur so glücklich sein wie ihr unglücklichstes Kind.
Habe ich auch mitgebracht, den
Meine
Satz.
Lieben Kinder, ich hoffe, ihr hört es. Auch zwischendurch witzig. Die sitzen am Abendbrottisch und diskutieren halt wieder. Tick, die Tochter, super engagiert, links, will irgendwie die Welt ändern und alles und riesige Diskussion. Und sie denken, und der Vater steigt auch drauf ein und der Sohn auch. Und sie denkt, was für eine irrewitzige Diskussion, das führt doch zu nichts. Und überlegt, wie viel Dollar Studiengebühren sie in diese Diskussion investiert haben und ob sie wohl eine Rückerstattung bekommen können. Das fand ich zum Beispiel sehr lustig. Das sind so Gedanken, die hat man manchmal.
Es ist aber wirklich auch viele schöne und Barbara Kingsolver-Sätze zum Einrahmen. Ich habe auch noch einen. Wichtige Menschen verliert man nicht durch den Tod, sondern dass man danach weiterlebt. Und da muss ich auch mal das Buch sinken lassen und drüber nachdenken und dachten, ja, das stimmt. Und von diesen Sätzen, von diesen Zuspitzungen, von diesen Verdichtungen, das ist ja eine ganz große Stärke von Barbara Kingsolver und den Übersetzungen, hat mich wirklich gepackt und mitgenommen und immer wieder erreicht.
Und wie sie mit dem Schwiegervater umgeht, das fand ich auch so anrührend. Das ist einerseits tragisch, der ist ja eine wahnsinnig tragische Person, ganz krank, kann nur mit so einem Sauerstoffgerät überhaupt leben und dann muss sie den zum Arzt bringen, dann müssen sie so ein tragbares Sauerstoffgerät im Zigarettenanzünder anschließen, also Wahnsinn. Aber auch da bringt sie dann so einen Witz rein, erinnerst du dich an die eine Szene?
An der Uni.
Nee, als er irgendwas aus der Odyssee zitiert und sie sagt, also wenn er, der Schwiegervater, die Odyssee gelesen hat und imstande war, sie metaphorisch einzusetzen, muss Villa ihre Meinung über ihn nochmal überdenken, weil der ist eigentlich so dement. Und dann dachte hat sie, dass sie, also wenn er das kann, muss ich auch an dich denken, wegen metaphorisch.
Ach so, wegen metaphorisch.
Ich warte übrigens noch darauf, dass du uns alle Metaphern aus diesem Buch jetzt kurz analysierst. Aber vielleicht reicht die eine große Metapher des Hauses.
Und die ist ja irgendwie, also wie, die sind unbehaust, die sind physisch unbehaust. Viele sind heute unbehaust, also in wirklich in physisch, mit, weil sie keine Häuser mehr haben, weil sie obdachlos sind, weil ihr Haus abbruchreif ist. Und dann natürlich auch, sie haben keine Heimat, sie haben in ein Leben, in ein System investiert, in diesen amerikanischen Traum, der aber auch brüchig ist und rissig ist. Und ich finde, das ist irgendwie eine starke Metapher, bei der wir es belassen können. Das Buch ist voller Metaphern, vieler schöner Metaphern. Wie gesagt, es hat mir geholfen.
Viele schöne Sätze.
Giftholz, Bibel und Damon Copperheads, die Unbehausten. Es ist von diesen dreien nicht das schwächste, sondern das drittstärkste Buch von Barbara Kingsolver. Und es ist wirklich so toll, dass ich es trotzdem gegen die Hälfte der Bestsellerliste eintauschen würde. Das hat mir richtig gefallen und ich konnte wirklich eintauchen. Allein diese griechische Familie,
ja, witzig.
Die heißt ja, die Tochter, diese linke Tochter heißt Tick von Antigone. Das heißt also die griechische Tragödie schwebt sozusagen auf so einer metaphorischen Ebene auch über allem. Ich mochte es.
Das merkt man.
9 Minuten Barbara Kingsolver Hymne. Ich hoffe, sie schreibt sehr bald ein neues Buch für dich.
Ich hoffe, sie ist dabei schon, ja. Die Unbehausten, übersetzt von Dirk van Gunsteren. Das Buch hat 624 Seiten, ist bei DTV erschienen und kostet 26 Euro.
624 Seiten und 896, kannst du jetzt mal schnell im Kopf ausrechnen, wie viel wir bis zu diesem Punkt schon für die Folge gelesen haben?
Fast 1500 Seiten.
Ja, du kannst das so gut rechnen.
Nee, es sind sogar mehr als 1500.
896?
Das sind ja fast 900 und dann mal 624 sind 1524 und dann minus 4, 1520, meine ich.
Du?
Ja.
Ich meine gar nichts. Auf jeden Fall viel. Ich habe ein bisschen dünneres Buch für die Folge ausgesucht und ich wollte das schon ganz lange mitbringen. Es hat aber irgendwie nie gepasst. Auf der Kippe von Emma Patti. Bisher würde ich sagen, würde ich mich jetzt festlegen, meine Entdeckung des Jahres, weil es so anders ist als andere Bücher. Das passiert ja sehr selten, dass einen, wenn man so viel liest wie wir, dass einen ein Buch wirklich richtig überrascht. Im letzten Jahr war es Trophäe.
Ja.
Da waren wir uns, glaube ich, auch alle einig. Hattest du schon eine richtig große Überraschung dieses Jahr?
Ich muss sagen, ich fand Wolf Haas mit Wackelkontakt, den Bestseller. Das fand ich wirklich überraschend, mitreißend, so absurd witzig. Und da kann ich wirklich sagen, so ein Buch habe ich vorher noch nicht gelesen. Hatten wir in Folge 138. Das war der Bestseller. Das ist so vom Sound, vom Stil, von der Idee. Das war mega.
Ach, das ist ja interessant. Das habe ich ja nicht gelesen. Aber ja, und das ist aber auch interessant, dass man bei so vielen Büchern, die man das ganze Jahr überliest, dann wirklich so ausmachen kann, okay, das war das Besondere. Für mich war es genau Auf der Kippe, ein Debütroman, also man konnte auch noch nichts von der Autorin gehört haben. Und dazu swooshen wir uns wieder auf die Bühne.
Spielt in Portland an der US-Westküste, 1000 Kilometer nördlich von San Francisco. Und das liegt am Rande des pazifischen Feuerrings. Eat, Read, Sleep, der Podcast übrigens, der auch Geografie,
oben links,
Geschichte, auch ein bisschen einfach mitbringt. So, ne? So, also pazifischer Feuerring, wissen wir alle, gefährlich wegen der tektonischen Platten. Und alle in dieser Gegend warten auf The Big One, das große Erdbeben, das irgendwann vermutlich kommen wird und niemand weiß wann. Aber es gibt natürlich in der Schule auch Tipps, was macht man, wenn ein Erdbeben kommt. Also die sind sich dieser Gefahr schon bewusster. Und das passiert in diesem Buch ganz am Anfang. Und zwar ausgerechnet, als die Protagonistin Annie bei IKEA ist. Sie ist hochschwanger und hat gerade das Babybett aus dem Regal gezogen, was sie unbedingt haben wollte. Sie dachte schon, es gibt es nicht mehr, aber es gab es dann zum Glück doch noch. Dann vibriert es und hört wieder auf. Und dann lese ich mal ein ganz kurzes Stück vor. Was war das? Am Ende des Ganges in der Mitte des Möbellagers sind die Menschen hinter ihren Einkaufswagen erstarrt. Ein Mann lässt einen zusammengerollten Teppich fallen und rennt zum Ausgang. Ein älteres Paar sieht zur Decke. Angst, animalische Angst überträgt sich von Körper zu Körper, von Zelle zu Zelle. Wir alle halten gemeinsam den Atem an. Dann beginnt das Beben. Oh, das kriege ich wirklich Gänsehaut davon. Also katastrophales Beben, ganz IKEA bebt, alle Möbel fallen halt aus den Regalen, alle Möbelkartons und so weiter. Und sie kriegt dann in einen Spalt zwischen so Möbelkartons, total chaotisch, Schreie, sie kommt auch erst nicht wieder raus, sie schafft es dann doch, sie schafft es auch aus dem Gebäude und will zu ihrem Freund, zu dem Vater ihres ungeborenen Kindes, der in der Stadt arbeitet, aber das ist natürlich nicht so einfach. Sie hat jetzt kein Handy mehr, das ist in diesem Chaos verblieben. Sie hat keinen Schlüssel, also keinen Autoschlüssel, sie kann also auch nicht mit dem Auto fahren, sie hat kein Geld. Sie muss zu Fuß durch diese verwüstete Stadt. Und ich fand das so heftig zu lesen, wie sich Annies Leben von einer Sekunde zur anderen, von normal, von total normal, eine total normale Situation, die alle kennen bei IKEA, in absoluten Ausnahmezustand ändert. Und natürlich nicht nur ihr Leben, sondern das aller Menschen da in Portland und der Umgebung. Kein Strom, kein Wasser, Plünderungen, Verletzte, Sterbende, Tote. Also eine unglaubliche Szenerie. Und wie schnell man dann in so einer Situation vom zivilisierten Menschen zum Tier letztendlich wird, was der reine Überlebenswille mit einem dann doch macht, fand ich wahnsinnig gut beschrieben.
Ich fand es auch gerade diese Erdbeben, sie ist ja Klimaforscherin auch und hat sozusagen auch über diese Dinge geforscht und hat sich sehr stark da rein vertieft. Und ich kenne das auch, diese Faszination mit dem Erdbeben, also mein Finger ist schon bei Landkarten schon als 12-Jähriger immer zitternd über die St. Andreas-Spalte gegangen, weil ich dachte, oh, irgendwann kommt the big one. Hast du schon mal ein Erdbeben miterlebt?
Glücklicherweise nicht, aber als ich neulich in Athen war, habe ich erstmal meinen Bruder, der ist Bauingenieur und baut so erdbebensichere Dübel. Ah. Der auch die Matheaufgaben immer für mich rechnet. Ah. Und dann dachte ich so, Athen, das sind doch hier sehr viele Häuser auf sehr wenig Platz und ist auch erdbebengefährdet, habe ich ihn erstmal per WhatsApp gefragt, was sie beim Erdbeben machen soll. Da meinte er so, in den Türrahmen der tragenden Wand stellen. Ich so, woher weiß ich denn, was die tragende Wand ist? Und dann hat er mir ungefähr erklärt, wie man das rausfindet. Ich weiß nicht. Am besten soll man rausrennen.
Aber habe ich auch gehört. Ich habe einmal ein Erdbeben in Kolumbien mitgemacht. Das war ganz früh am Morgen. Wir lagen im Bett. Und dann plötzlich ruckelte es so. Und mein Mann schubste mich so, weil er dachte, ich sei das gewesen. Dachte ich, oh ja, vielen Dank auch. Irgendwie, das war ein Erdbeben, mein Freund, mit der Stärke 5,8 oder so. Es ist aber nicht viel passiert. Und das ist ein komplett surrealer Moment natürlich, ne? Weil du wirklich die Kontrolle komplett verlierst. Und man weiß gar nicht, was man tun soll. Dann ging es. Man ist voller Adrenalin. Die Nacht danach ist ganz anstrengend, weil man gar nicht weiß. Weil man ständig Escape-Fantasien hat. Ich wäre ja aus dem Fenster gesprungen. Also war erster Struck. Ganz falsch, ganz falsch. Ah. Weil man ja auch, weil das oberirdische Stromleitungen sind, großer Fehler. Also man soll sich unter die Tür irgendwie in den Türrahmen stellen.
Aber noch besser ist raus auf einen großen Platz. Das war in Athen auch nicht möglich. War kein Platz. Naja, also kleiner Erdbebenservice am Rande.
Das ist jedenfalls sehr stark.
Sehr gut beschrieben.
Sehr stark beschrieben, sehr plastisch. Und auch die Fallhöhe, die das bedeutet, zivilisatorisch auch. Man lernt auch was, Zitat, dass man zum Beispiel bei einer Naturkatastrophe niemandem in die Augen sehen sollte, für den Fall, dass derjenige später stirbt und man gezwungen ist, ihn zu essen. Ja, stand da. Ja,
ja, aber hinterher meinte sie, war es vielleicht noch umgekehrt. Also faszinierend finde ich aber vor allem dieses Buch, dass es nicht so eine chronologische Annie rennt, also wie so eine Zombie-Apokalypse rennt durch zerstörte Portland und versucht zu ihrem Mann zu kommen, sondern abwechselnd in Kapiteln wird in Rückblenden ihr Leben erzählt. Und das ist so ein ganz anderer Sound dann da drin. Das ist fast wie so eine Rom-Com. Also Annie ist Dramatikerin, die hat chronisch wenig Geld, lernt dann ihren späteren Freund kennen. Der ist Schauspieler, hat natürlich auch kein Geld, hat keine richtigen Engagements. Dann wird sie schwanger. Wie kommt sie mit dieser neuen Situation zurecht? Die Beziehung zur Mutter, die natürlich sagt, du musst mal was Ordentliches machen, das führt doch alles zu nichts. Und diese ganze Thematik habe ich schon 1000-mal gelesen in Büchern. Aber hier ist es nochmal besonders treffend beschrieben, finde ich. Und auch dieser subtile Humor, der schon auch stärker in diesen Rückblendekapiteln ist, aber schon auch interessanterweise in den Erdbebenkapiteln. Und das ist ja so mutig, das zu machen, in so einem mega dramatischen Erzählung. Denn natürlich geht es auch um Klimawandel, es geht auch um Zustand von Amerika und so. Also das ist ja nicht Staffage, dass sie macht, ich mache mal jetzt hier ein Erdbeben, damit irgendwie was passiert. Das soll ja auch was aussagen. Und da dann so einen Humor reinzubringen, fand ich wahnsinnig mutig und sehr gut gelungen.
Und es ist auch ein schöner Blick auf Beziehungen, also ein interessanter Blick auf Beziehungen. Sie weiß gar nicht genau, ist dieser Mann, mit dem ich da, der sie erkennbar auch anlügt, was sozusagen, verraten wir nicht zu viel, ist er der Richtige? Und dann schreibt sie so, und ich glaube, das stimmt, man weiß es schon beim ersten Kennenlernen. Man weiß es beim ersten Kennenlernen, wenn man ganz ehrlich zu sich ist und ganz tief in sich reinhört, passt der, passt sie zu mir. Wenn man ganz ehrlich ist, ist es beim ersten Kennenlernen, liegt es schon auf der Hand. Ich hatte so eine kritische Anfrage, sie sucht ja ihren Mann, sie ist hochschwanger, also sie hat glaube ich sogar schon Wehen, ne?
Ja.
Und sie geht durch die zerstörte Stadt. Würdest du das tun?
Ich weiß nicht, wie man in so einer Situation ist. Ich glaube, es geht eher darum, dass sie das Gefühl hat, sie muss irgendwie nach Hause kommen, weil sie ja auch weiß, dass sie jetzt bald dieses Kind kriegt. Und das wollte sie, also sie wollte es wahrscheinlich nicht bei IKEA auf dem Parkplatz kriegen, wo ja auch das totale Chaos ist. Also ist irgendwie so ihre fixe Idee, sie muss nach Hause, wo es natürlich Wahnsinn ist. Und zu diesem Mann, um mit dem zusammen diese Schwangerschaft zu Ende zu bringen. Ich glaube, das ist so ihr Antrieb.
Insgesamt finde ich auch, würde ich sagen, also das ist gerade schon angedeutet, ich traue mich, weil ich Studiergeber, ich habe so einen Metaphernknacks. Natürlich geht es nicht nur um ein Erdbeben, sondern um sozusagen die Verschiebung von tektonischen Massen oder wie auch immer
Platten,
die Definition, Platten,
die wir Fachleute
sondern es ist natürlich auch das, was wir gerade erleben.
Ja.
Sozusagen. Also wie auf ändert sich gerade auf der Kippe, wie ändert sich gerade unser Leben, wie ändert sich die Welt? Für Sie ja in besonderem Maße, ne? 9. Monat schwanger, also wie ist ein Leben auf der Kippe auf allen Ebenen?
Und was ich auch interessant fand, durch diese Szene am Anfang bei IKEA, das ist irgendwie eine Szene, ob das jetzt ein Babybett ist oder Iva, das Regal oder die Couch Ektorp, die man unbedingt haben will und die dann nicht vorrätig ist, diese IKEA-Szene hat jeder von uns schon mal erlebt. Und dadurch wurde die ganze, ja völlig absurde Erdbebensituation so gegenwärtig und das, also ich habe alles auf mich bezogen und ich habe immer gedacht, was hätte ich denn jetzt gemacht, was hätte ich denn gemacht, wenn bei IKEA mir das Babybett vor die Füße fällt und alles bebt, wo wäre ich denn reingekrochen und genau, wäre ich denn dann in die Stadt gegangen oder wäre es besser gewesen, da zu bleiben und hätte ich das Wasser geklaut oder nicht, also das war so ein ganz cooler Move am Anfang, das so zu machen. Ich fand super, Daniel anscheinend auch, ich freue mich, auf der Kippe von Emma Pathé. Übersetzt von Stefanie Jacobs, offensichtlich sehr gut übersetzt, weil wir es sehr gut fanden, erschien bei Piper. 256 Seiten, 22 Euro.
Und das, Frau Marenholz, waren auch 9 Minuten.
Ja, ist doch gut. Das ist doch wie, als hätten wir es ausgetimt vorher. Und vor allen Dingen war das jetzt ja auch inklusive Erdbeben-Exkurs und nicht nur über das Buch.
Überleitungen aus der Hölle. Apropos Erdbeben.
Och.
Ein Buch und eine Autorin erschüttern ja seit Wochen und Monaten die Debatte mit ihrem neuen Bestseller, Die Assistentin.
Ich muss erst nochmal diese Überleitung verkraften.
Wenn man sagt, dass es eine Überleitung aus der Hölle ist, finde ich, geht es.
Okay, es erinnert mich an frühere Radiomoderatoren, die sowas gesagt haben wie vom Ball zum Balkan. Also vom Sport zu den aktuellen politischen Nachrichten. Ja, gut, Daniel.
Gut,
zurück zu unserem Gast. War schon mal in Folge 88 mit ihrem ersten Buch da, 22 Bahnen. Und das war da schon ein ganz, ganz schönes Interview, an das ich mich gerne erinnere. Und jetzt war sie auch mit dabei im Schauspielhaus bei unserer Eat, Read, Sleep Session.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Caroline Wahl, die Autorin, über die alle sprechen. Instagram und Feuilleton sind in den vergangenen Wochen praktisch übergelaufen mit Artikeln, Beiträgen, Interviews.
Und schon lange vor der Veröffentlichung von Der Assistentin, da flüstert man sich Gerüchte zu über das, was nach 22 Bahnen und Windstärke 17 eben in diesem dritten Buch steht. Das Wort Skandal stand so ein bisschen wabernd im Raum, wochenlang.
Es geht nämlich in dem Buch um Charlotte. Die will eigentlich Musik machen, hat dann aber die Gelegenheit, einen Job in der Chefetage eines Verlags zu bekommen, als Assistentin des Verlegers.
Und sie nimmt diesen Job an, auch ein bisschen ihren Eltern zuliebe. Und dann wird es echt schlimm. Der Verleger ist nämlich in Charlottes Augen ein Narzisst, ein Soziopath. Der schikaniert sie mit absurden Aufgaben und mit ganz unberechenbaren Ausfällen. Aber Charlotte, die bleibt trotzdem lange dabei, kündigt nicht, hält durch, will weitermachen, will gemocht werden, sucht Anerkennung und wird so auch Teil dieses sich selbst erhaltenden Machtsystems. Sie macht mit.
Und alle witterten natürlich einen Enthüllungsroman, denn Caroline Wahl war auch Assistentin in einem Verlag, im Diogenes Verlag in Zürich. Und sie hat auch schon ganz am Anfang, als sie 22 Bahnen geschrieben hat, in vielen Interviews auch so durchklingen lassen, dass sie diesen Job ganz schrecklich fand, dass sie die Zeit in Zürich ganz schrecklich fand. Und jetzt dachten natürlich alle, da erfährt man so Interne aus dem Diogenes Verlag. Und darauf haben wir sie auf der Bühne natürlich auch direkt gleich mal angesprochen. Wie viel Caro steckt denn in Charlotte?
Ach, ich glaube, das ist eine schwierig zu beantwortende Frage, weil meine Protagonistin natürlich immer eigene Erfahrungen und Beobachtungen einfließen. Und es ist, glaube ich, offensichtlich, dass in diesen dritten Text mehr eigene Erfahrungen eingeflossen sind als in den vorherigen. Aber wo genau da die Trennlinie ist, kann ich auch nicht genau sagen. Ich kann nur sagen, dass Charlottes Geschichte nicht meine ist.
Man hat schon den Eindruck, da muss da was raus, oder?
Bei
dir sozusagen.
Diesen Roman, dass ich den schreiben will, das wusste ich schon, während ich 22 Bahnen geschrieben habe, wusste ich. Da habe ich auch meine Agentur gepitcht. Ja, mein zweiter Roman heißt Die Assistentin. Ich hatte diesen Arbeitstitel auch schon recht früh und da meinte der Agent, der jetzt auch nicht mehr mein Agent ist, meinte, wart, chill erstmal, Caro, such dir erstmal den Platz in der Literaturwelt und schreib den irgendwann, aber vielleicht jetzt erstmal was anderes. Und dann dachte ich, ja, ich habe Bock nochmal mit Ida loszuziehen. Ich habe die da am Schluss alleine gelassen mit der alkoholkranken Mutter und habe mich schon oft gefragt, wie das so läuft zwischen den beiden. Dann bin ich halt nochmal mit der erwachsenen Ida losgezogen. Es hat voll Bock gemacht, aber dann war klar, jetzt kommt die Assistentin und jetzt ist sie da.
Es war schon was Besonderes, weil wirklich in der Branche alle so, Enthüllungsroman, mal sehen, was die bei Diogenes sagen und so. Also es war schon so ein bisschen fiebrig beim Erscheinen und dann kam aber gar kein Skandal, kein Aufschrei von irgendjemandem. Stattdessen poppt ein völlig anderes Thema auf. Plötzlich reden alle von 22 Bahnen wieder. Riesendiskussion, ob eine Bürgi, eine Bürgerliche, überhaupt über Armut schreiben darf. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie überrascht warst du über diese Diskussion, 2 Jahre nach Erscheinen des Buches?
Ich glaube schon fast so eine 9 oder 8,5. Man weiß ja, dass unsere Welt so ein bisschen Gaga und Ballerballer ist. Also deswegen vielleicht eher 8,5 als 9. Aber schon, ich war schon sehr überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet. Und wusste auch erstmal gar nicht, ja, wie reagiert man darauf, ja.
Die Diskussion ist ja schon teilweise auch echt rough geführt worden von den Leuten. Gerade auf sozialen Netzwerken, aber auch schon in den Medien teilweise. Nimmt dich das sehr mit oder kannst du das sehr ausgleichen durch so Fanliebe, die du ja auf deinen ganzen Lesungen, bist ja jetzt auch schon wieder auf Lesetour seit einer Weile, kannst du das damit kompensieren oder?
Ja, voll. Also das habe ich jetzt auch gemerkt. Also am Anfang hab ich mich schon überrollt gefühlt, muss ich sagen. Und dann weiß man auch gar nicht, wie verhält man sich, wie findet man das. Und ich habe mich vor allem geärgert, dass jetzt nur darüber gesprochen wird. Aber dann habe ich da schnell reingefunden und mich auf die positiven Sachen konzentriert. Also ich muss sagen, abends, die ersten Abende von der Lesereise, das war wirklich so, dachte ich so, jetzt muss ich mich nochmal aufraffen, obwohl ich ja gar nicht so gut gelaunt bin und das mich alles so ein bisschen mitnimmt. Und dann war ich aber bei den Lesungen und das war so cool, 1,5 Stunden immer mit diesen coolen LeserInnen abzuhängen. Dann bringen die mir Energy-Drinks mit und Wunderbäume für mein Auto. Und es war einfach so richtig schön, mit denen zu lachen und Zeit zu verbringen. Und dann auch diese Solidaritätswelle, die dann auch auf Insta kam, dass so Sophie Passmann, Nina Schuber und sich so Stellung bezogen haben und so. Das hat mich dann, ja, voll, dass dieser Schmerz und diese Traurigkeit total umgeschlagen in so eine Lust und ja, ich hab jetzt wieder voll Bock auf alles, was passiert und bin gespannt, was da noch für Debatten starten werden und bin, glaube ich, bereit für alles, was kommt, mehr oder weniger.
Liest du das denn irgendwie auch alles, was im Internet aufpoppt, alle Rezensionen? Man könnte ja auch sagen, das ist was anderes, das hat eigentlich nichts mit mir zu tun. Ich bin da wirklich Team Teflon. Also setzt du dich denn dem auch bewusst aus?
Ja, also so Feuilleton-Kritiken und so, die lese ich alle. Ich google mich auch mehrmals und so. Mache ich, tut mir leid.
Mehrmals am Tag?
Ja, mehrmals am Tag. Wieso erzähle ich das? Das ist so dumm. Naja, aber so zum Beispiel diese BookBeat-Bewertung, die lese ich einfach gar nicht. Amazon lese ich einfach gar nicht. Mein Lektor schickt sie mir manchmal zu. Aber dann gucke ich kurz rein, wenn sie eben sehr lustig sind. Aber sonst versuche ich da schon zu differenzieren und nicht alles zu lesen. Weil es einfach, das bringt einfach mir selbst dann auch nichts. Ist ja dann auch irgendwann redundant.
Und du steigst aber auch nicht auf so Diskussionen ein.
Oder du haust mal so eine kleine kurze Bemerkung rein.
Ja, manchmal, ja, ich weiß, dass es auch der falsche Weg ist, da manchmal reinzuspringen. Aber zum Beispiel, als dann in diesem einen Video es eben um dieses Armutsthema ging und dann hieß es wieder, ich fahre einen Porsche. Und ich dachte, es ist, wenn man einmal auf mein Insta-Profil geht, dann weiß man, was für ein Auto ich fahre. Und dass die Leute dann immer eine andere Marke nennen und das verstehe ich einfach nicht. Und jetzt, da habe ich dann halt nur kurz klargestellt, dass ich kein Porsche fahre, sondern BMW M2.
Das fand ich einigermaßen cool als Kommentar.
Ja, es ging nicht anders. Das ist wirklich, da sind meine Finger so, ich habe die da nicht mehr unter Kontrolle. Und ich weiß, wenn ich irgendeine Person aus meinem Umfeld fragen würde, ob ich dieses Kommentar schreiben soll, dann würde jede Person sagen, nein, lass es einfach, Caro. Und dann dachte ich so, nee, ich hau das jetzt raus, ihr könnt mich alle mal.
Ja, aber wunderbar. Jetzt du so als öffentliche Person, zum Beispiel gerade eben, wir führen ein Interview und dann bleibt bei manchen hängen, die machen eine Schlagzeile draus, ich google mich jeden Tag mehrmals. Das ist ja ein öffentliches Bild, das von dir steht. Caro Wahl sagt, ich kann einfach super gut schreiben. Ich fahre BMW, kein Porsche. Hast du den Eindruck, also dass das öffentliche Bild von dir sehr stark abweicht von der eigentlichen Caro Wahl?
Ja, ich hoffe nicht, weil ich sehr ehrlich und offen agiere und immer hoffe, dass das dann auch irgendwie passt. Aber ich merke oft, dass Leute zu meinen Lesungen kommen und dann hinterher sagen, du bist ja viel sympathischer, als wir dachten. Und dann denke ich immer so, ist das jetzt nett? So, weiß ich jetzt nicht. Also, danke. Aber grundsätzlich ist das auf jeden Fall eine Seite, glaube ich, von mir. Aber es ist schon diese Person, die auf der Bühne steht und die gerne Sachen raushaut. Es gibt auf jeden Fall auch noch eine andere, sehr introvertierte Caro, die sich viel Gedanken über alles macht. Aber sonst, die Sachen, die ich raushau, zu denen stehe ich dann auch.
Wir müssen nochmal das schlimme Wort Buchpreis sagen heute Abend. Hast du deinen Frieden damit gemacht?
Ja, ich will den jetzt nicht mehr,
glaube
ich.
Willst du nicht mehr?
Also ich grundsätzlich Preise will ich,
alle?
Würd jeden nehmen, außer der steht jetzt für was ganz Schlimmes, dann natürlich nicht. Aber den deutschen Buchpreis, also da muss ich jetzt nächstes Jahr auch nicht unbedingt auf der Liste stehen.
Ah.
Aber es ist doch der Hammer, keiner spricht in diesem Jahr, habe ich das Gefühl, über den Buchpreis und über die Short- und die Longlist. Alle sprechen über Caro Wahl. Warum war dir das oder bislang wichtig, der deutsche Buchpreis?
Das ist natürlich auch so ein Spiel, aber es ist einfach ein Preis, den ich sehr, seit ich, glaube ich, 16, 17 bin, jedes Jahr verfolge und ich gehe immer die Longlist durch und schaue, welches Buch ich davon lesen will und die Shortlist lese ich eigentlich meistens auch ganz. Und es ist einfach ein Preis, der mich eben auch begleitet. Und natürlich wäre man irgendwann stolz, wenn man auch mal auf dieser Liste steht.
Hast du schon die Shortlist schon durchgelesen dieses Jahr?
Nee, ich bin noch nicht durch.
Hast du irgendeins gelesen schon?
Ja, also mein Favorit ist auch, also ein Text, für den ich mich total freuen würde, wäre Caleb Erdmann, Ausweichschule. Okay. Der hat mir damals ja schon vorher geschickt und ich war voll begeistert. Also er hatte mir gesagt, um was es geht und ich dachte, okay, schick mal rüber und dann, wie er sich diesem Thema annähert. Ich glaube, das kann ja nur er, dass das dann trotzdem auch so lustige, komische Momente hat. Ich kann mir wenig SchriftstellerInnen vorstellen, die sich einem Amoklauf so gut annähern können wie Caleb Erdmann.
Ding Dong bei Caro Wahl. Nimm uns mal mit, welche Rolle spielen Bücher bei dir in der Wohnung? Sieht man es gleich, wenn man reinkommt?
Ja, also jetzt, ich bin ja so eine, die ganz oft umzieht und ich hatte nie einen Kleiderschrank und auch nie ein Bücherregal, immer nur Kleiderstangen und die Bücher waren so auf dem Boden gestapelt.
Kenn ich.
Und jetzt, ja.
Ja, wirklich.
Ich will jetzt ein bisschen sesshafter werden und ich finde, Kiel ist ja jetzt ein toller Ort. Ich fühle mich da sehr wohl und jetzt habe ich mir jetzt erstmal... Sind es Kieler, oder?
Ja.
Ja, geil.
Sind Kieler anwesend?
Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt das erste Mal so ein rosanes Bücherregal und habe jetzt so eine Bücherwand in meinem Büro.
Oh.
Und das macht mich total glücklich. Und manchmal mache ich es auch tatsächlich, dass ich einfach so an der Bücherwand stehe und dann guckt man sich so die Rücken an und erinnert sich so an die Stimmung, in der man war, als man den Roman gelesen hat. Und das ist so schön.
Ach ja, das ist wirklich ein Zeichen der Sesshaftigkeit, das Bücherregal, das rosa Farbe Bücherregal, toll. Und das kenne ich auch, ich weiß vielleicht gar nicht mehr, wer Elfrick war, sozusagen, aber ich weiß noch, wie die Stimmung des Buches war.
Ja.
Und das hat man auch so, das ist schon ein physisches Erlebnis, wenn man sozusagen vor den Bücherrücken steht.
Ich habe ja einige Interviews mit dir gehört zur Vorbereitung und aus persönlichem Interesse. Mein liebster Satz von dir war im Podcast von Eva Schulz, unserer lieben Kollegin Eva Schulz bei Deutschland 3000. Ein sehr schöner Podcast. in der Audiothek zu finden. Und da hast du gesagt, ich sehe mich sehr weit vom Thermomix entfernt. Ja. Kannst du das ein bisschen erläutern?
Ich ordne es mal auch für euch ein. Also Eva Schulz meinte, dass sie früher so ein Thermomix-Bild an der Wand vom Büro von Deutschland 3000 hatten, also von diesem Podcast, weil dieser Thermomix quasi die ZuhörerInnen personifiziert. Also die ZuhörerInnen von Deutschland 3000, die wollen mal einen Thermomix haben. Und da dachte ich so, nee, das passt. Ich sehe die Zuhörer ganz anders von diesem Podcast. Und da meinte sie, dass sie sich selbst auch so einen Thermomix wünscht oder gerne haben will. Ja, so
Sehnsuchtsziel Thermomix. Und da sehe ich mich auch nicht.
Nee, also für mich ist das wirklich auch ganz schlimm, so ein Thermomix.
Ja, finde ich auch. Daniel, hast du einen Thermomix?
Ich habe auch keinen Thermomix. Ich kann nicht abstreiten, dass ich schon mal überlegt habe, weil er mir so praktisch und effizient erscheint. Aber wir haben uns noch nicht durchgerungen.
Steht doch rum.
Steht rum, ne, wahrscheinlich. Wie so Brotbackmaschinen und so.
Aber
das klingt immer attraktiv auf den ersten Blick.
Caro hat eine Siebträgermaschine.
Das ist toll. Also
da siehst du dich schon.
Ja.
So Typ Siebträgermaschine.
Ich bin zwiegespalten. Ich bin jetzt drin. Also ich hatte mir die gekauft und dann hatte ich es total bereut, weil der erste Kaffee so richtig kacke geschmeckt hat. Und dann dachte ich muss jetzt Zeit dafür vergeuden, um zu googeln, was man da so verändern muss mit Mahlgrad. Und ich wollte mich nicht mit Mahlgrad beschäftigen.
Ja, und das kann ich gut verstehen.
Ich will eigentlich die auch nicht reinigen so lange. Aber jetzt ist es auch schön, dass man so ein Ritual hat und dass man sagt, okay, Kaffee ist mir wichtig. Und dann muss ich eben für 2 Tassen Kaffee die dann danach halt kurz ein bisschen reinigen.
Muss man nach 2 Tassen direkt reinigen?
Naja, so nach einem Tag und ich trinke halt so 2 am Tag. Oder?
Nur 2.
Ich habe die jetzt am Anfang, ja 2, 3, aber ich habe die jetzt am Anfang eben jeden Tag und jetzt putze ich sie halt einfach nicht mehr. So.
Gar nicht mehr?
Ja, ab und zu halt einmal die Woche oder so. Ich bin ja eh immer unterwegs.
Ist das mit so Milchdingsbums integriert?
Ja, aber ich trinke ja Kaffee schwarz.
Also das ist gut, weil da ist gefährlich, ja, wenn man das nicht reinigt.
Also ich bin safe dann.
Ja, nee, du bist im Grunde safe. Ich glaube, da kann eigentlich nichts passieren.
Ja, denke ich mir auch. Und ich
glaube auch nicht, dass die im Restaurant hier.
Ja, und Kaffee, wenn jetzt die mal so lange steht, ich habe jetzt noch nie so eine stinkende Kaffeemaschine. Also da scheint nichts schlecht zu werden.
Das ist ein gutes Zeichen.
Also keine Insekten, die da schon so rumschwirren nicht. Oder
ja,
sowas.
Eben.
Ja, wenn das passiert, kannst du immer noch anfangen mit reinigen.
Das ist ja
eben.
Kann ja jeder sehr pragmatisch.
Ja, ja.
Super. Also du hast ein schönes Auto, du hast eine Siebträgermaschine. Was ist denn so ein Sehnsuchtding, was du gerne hättest? Tolle Urlaube, noch mehr Autos.
Ach, ich glaube, es geht für mich vor allem um diese Freiheit und Unabhängigkeit, die ich seit ich mit dem Schreiben Geld verdiene, spüre, dass die bleibt. Also, dass ich grundsätzlich jetzt jede Entscheidung treffen könnte. Ich könnte jetzt mich in mein Auto setzen und an jeden Ort fahren. Ich mache es nicht, weil ich eben auch viele Veranstaltungen habe und in Deutschland zu Hause bin und mich wohlfühle. Aber rein theoretisch fühle ich mich sehr frei und habe das Gefühl, ich könnte rein theoretisch jede Entscheidung treffen und jetzt auch sagen, wenn es mir mal nicht gut geht, ich gehe jetzt 3 Monate nach Holland zu meinem Wohnwagen.
Zum Beispiel.
Ja, ich könnte das machen.
Wäre mir
ist
jetzt
ja
nicht als erstes eingefallen, aber...
Nee,
aber das ist einerseits die Option, aber gibt es auch etwas, was sich verändert hat, so was du wirklich seitdem auch gemacht hast, also dir
du dir einfach gönnst.
Hast. Ja, gönnen.
Ja, der Wohnwagen zum Beispiel, das ist so mein Schreibort, ja. Aber sonst, die Sachen, die ich mit mir gegönnt habe, das sind die, die ich auch gezeigt habe.
Es gibt keine geheimen Gönnungen.
Es gibt keine geheimen Gönnungen, glaube ich. Es ist...
So, und da sagt nochmal jemand, Caro Wahl ist nicht bescheiden. Ich check's irgendwie gar nicht. Was
ja, also als bescheiden würde ich mich jetzt nicht bezeichnen.
Ja, Wohnwagen in Holland und eine Siebträgermaschine. Mir würden da durchaus, wenn ich so viel Geld hätte wie du, Caro, würden mir sehr viele Sachen einfallen, die ich gerne hätte.
Klunker, Ketten
nee,
und so.
Sowas nicht. So. Nein, ja. Aber ich habe schon auch ein bisschen das Gefühl, diese Caro Wahl, die auf Schlagzeilen ist bei Insta, die hat das gesagt, die hat das gesagt, ist eine andere als wir jetzt auch hier erleben.
Ja.
Also da wird wahrscheinlich dann doch irgendwas, was die Journalisten immer so böse machen, einfach Satz rausgegriffen und irgendwo rangenagelt.
Ich glaube, es ist bei den meisten Menschen, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, die haben so ein paar Sätze und die werden halt dann immer genommen und da bin ich auch selbst für verantwortlich und ich finde es ja auch ein bisschen lustig.
Ja, ein bisschen lustig ist es.
Also ich meine, ich glaube, am besten kann man mich kennenlernen, wenn man meine Romane liest, weil ich da schon so kanalisiere, was mir so wichtig ist am Leben. Mhm. Ich habe so eine Protagonistin, mit der ich meistens, also in allen dreien Romanen, ziehe ich mit so einer Protagonistin los, die am Anfang nicht so zufrieden ist mit der Ausgangssituation, die in irgendeiner Form wütend ist und die dann im Laufe des Romans ausbricht und der es am Ende besser geht und die so ein bisschen wieder zurück zum Leben oder zu den schönen Seiten des Lebens findet. Und ich glaube, wenn man meine Bücher liest und eben nicht nur diese Weltartikel und so weiter liest, dann weiß man schon eher, wie ich ticke, als wenn man eben nur oberflächlich mal Caro Wahl googelt.
Ja, das sollte man nur machen, wenn man Caro Wahl ist.
Mindestens einmal
genau.
Am Tag,
genau.
Apropos lustig, wir haben ein kleines Geschenk für dich.
Ja, das stimmt, denn du hast mit Daniel eine gemeinsame Leidenschaft. Und zwar für Stofftiere.
Oh. Ach, bist du auch so ein Stofftier-Aficionado? Oh.
Ja. Ja, also das ging so los. Bei 22 Bahn war ich immer unterwegs. Und ich war so viel unterwegs, dass ich mich beklagt habe bei meiner Mutter, dass ich gerne einen Gefährten hätte. Und sie hat mir dann so einen Stoffhase von Steif geschenkt, der auch in Wirklichkeit auf der Steifseite Tilda heißt. Also wie die Protagonistin. Ja. Und dann kam ein Steiftier nach dem anderen dazu. Und jetzt habe ich inzwischen, ich glaube, bestimmt über 20. Und das Lustige ist, die waren am Anfang alle in meinem Bett. Also die saßen da so im Bett. Ich habe die immer so trapiert.
Das ist Daniel nicht fremd.
Das ist mir nicht fremd. Katharina, du warst bei mir neulich zu Hause. Wir haben nicht nur Hasen, ein Hase ist da. Wir haben von Zebras, mehrere Löwen.
Ist es bei dir auch so, dass die jetzt nicht mehr nur noch im Bett sind, sondern überall in der Wohnung rumchillen und ja. So auf dem Sofa und dann sind so zwei auf dem Esstisch und die machen halt da ihren Stuff, so wie ich.
Exakt. Aber es ist Seelenverwandte. Man hat dann das Gefühl, das ist ein bisschen wie bei Toy Story. Man verlässt die Wohnung und die haben ihr eigenes Leben.
Ja, das ist ja. Wirklich so. Ja, und dann kommt man wieder und die liegen so komplett zerstört auf dem Teppich und ich denke mir so, was habt ihr gemacht, als ich
was
weg war?
Was ist hier passiert? Das ist nur noch Action. Ach so, das war, bei uns gibt es mittlerweile einen Stofftier-Aufnahmestopp tatsächlich. Also ja. Wir können jetzt nicht mehr.
Ja, genau. Ja, ich glaube, der ist bei mir nicht mehr weit entfernt. Ja.
Ich hoffe, aber dieses Stofftier schafft es noch.
Oh.
Ich hatte dir ja versprochen, einen Wal zu häkeln. Das habe ich noch nicht geschafft. Aber jetzt habe ich dir einen Oktopus gehäkelt. Und du wirst gleich auch wissen, warum. Der Oktopus ist nämlich unser Podcast-Maskottchen so ein
The
bisschen.
Spirit Animal. Genau.
Daniel hätte ihn schon fast weggeklaut,
ja.
Obwohl Aufnahmestopp hat.
Dankeschön.
Ja, gerne. Ich hoffe, ich sehe ihn mal in deinem Auto bei Instagram.
Ja, auf jeden
Deine
Fall,
Stofftiere ja. fahren ja auch ja. mit Auto.
Ja. Ja, ich habe schon so Lieblingsautogefährten, weil zum Beispiel Papa Bär und Tilda, die sitzen gut und zum Beispiel die Kuh, die fliegt immer um und das Schwein ist halt auch so ein kompakteres Stofftier, das fliegt auch um und Papa Bär, den setze ich auch manchmal beim Autofahren so auf meinen Schoß und dann darf der auch mal kurz lenken oder so.
Vielleicht drehen wir demnächst mal ein Reel bei
dir im
Auto.
Aber ich habe das Gefühl, dass der auf jeden
ja, der
Fall
sitzt,
das Auto auch gut.
Das also ist voll gut. Der sitzt gut.
Ja,
der sitzt gut. Überall gut auch.
Ja, schön.
Kommt. Ja.
Also mit 8 Beinen sollte es auch eine gewisse Stabilität geben.
Ja, voll. Ja, und wenn man mal hart bremst, dann kann er sich ja wieder so hochziehen mit seinen
Ja.
Mit den Saugnäpfen, genau. Schön.
Zu dem Thema kommen wir gleich. Vielen Dank, Caro, dass du bei
genau.
uns warst.
Ja, danke. Dankeschön, Caro.
Er hat mich danke. Gefreut.
Ja, Daniel, hättest auch gerne den Oktopus behalten, ne?
Der war toll. Also ich meine, wir haben ja Aufnahmestopp, wie gesagt, bei uns zu Hause. Aber der war schön. Der hatte, also wie lange hast du denn daran gehäkelt?
Das geht ziemlich schnell. Das war ja so eine ganz dicke Wolle. Das geht wirklich schnell. Also wenn dein Aufnahmestopp wankt, dann kannst du gerne einen Oktopus also, bei mir.
Bestelle ich einen, genau.
Kannst du bei mir bestellen. Ja, Caroline Wahl wusste natürlich nicht ganz genau, warum sie diesen Oktopus bekommen hat und möglicherweise auch die Menschen im Publikum nicht alle und vielleicht auch unsere ja immer wieder neu dazukommenden Hörer auch nicht alle. Deswegen nochmal kurz erklärt, wir bekommen
Oktopoden zugeschickt, seitdem wir in Folge 18 das Buch Der neunte Arm des Oktopus von dem Drogeriemillionär Dirk Rossmann in unserer Bestseller-Challenge gelesen haben.
Und so genau ging es dann auch weiter mit Band 2 und Band 3 und das war da so ein Running Gag und seitdem vergeht kein Tag oder keine Woche, möchte ich sagen, in dem wir nicht Bilder und Oktopoden hier auf dem geschickt bekommen und hier auf unserem grünen Samtsofa gibt es auch ein Geschenk einer Hörerin aus der Community, ein gelber Oktopus.
Ja, und wir freuen uns auch immer, wenn wir das geschickt kriegen, ja. Man glaubt ja gar nicht, was es alles so für Oktopus-Motive, Artikel, Gegenstände gibt. Es ist immer wieder interessant und immer noch mal was Neues.
Und jetzt ist uns aufgefallen, nach Band 2 und 3 war plötzlich Schluss. Es gab schon lange keinen neuen Oktopus-Roman unseres Lieblingsdrogerie-Tycoons mehr. Und wir vermuten da eine Oktopus-Schreibblockade. Bitter.
Sehr bitter und da wollen wir natürlich gerne aushelfen. Also wir hätten da mal so eine Idee für Band 4, die wir bei der Show im Schauspielhaus schon mal in Vorpremiere sozusagen, in so einer kleinen Sneak Preview vorgestellt haben, die wir euch aber auch nicht vorenthalten wollen hier in der Folge.
Ja, kurzer Reminder, in Band 3, da ging es um einen Riesen-Oktopus, der die Zukunft vorhersehen kann, wegen eines Parasiten, der in seinem Körper haust. Und der soll dann auf die Menschen übertragen werden, dieser Parasit, damit die Zukunft und damit auch alle Klimaprobleme vorhersehen können und klar, dann eben rechtzeitig da etwas dagegen unternehmen können.
Ja, bei diesem Parasitenexperiment, da gab es Nebenwirkungen und dann auch ein Gegenmittel auf Purpurschneckenbasis. Am Ende, um das kurz zu machen, sind unübersichtlich viele Protagonisten tot, unter anderem auch der Parasit. Der Oktopus allerdings hat überlebt und auch einige seiner Eier. Daraus schlüpfen jetzt Oktopusbabys.
Cliffhanger Ende von Band 3. Und wir finden, diese Oktopus-Saga muss weitergehen. Und da hätten wir folgende Idee.
Der siebte Saugnapf des Oktopus.
Die Geschichte geht weiter im Jahr 2034. Der Meeresspiegel ist erneut gestiegen. Dirki, der brandneue Kryptocomputer der Klimaallianz, hat eine Tsunami-Warnung für Castrop-Rauxel ausgegeben. Zeitgleich wird Sizilien unter einem pyroklastischen Strom begraben. Photon-2-U-Boote auf dem Pazifik fischen eine Oil-of-Olas-Flasche aus dem Meer. Darin eine Nachricht, geschrieben mit Oktopus-Tinte. Dies ist eine Metapher. Darunter ein Totenkopf.
Die Oktopus-Babys sind erwachsen geworden. Sie kommunizieren über ein neuronales Tintennetzwerk, das Tintanet. Ihr Ziel? Die Weltherrschaft. An ihrer Seite ein Mann, der mit der Menschheit gebrochen hat, Kapitän Nemo. Genial, desillusioniert, skrupellos.
Schnell wird's klar, nur eine Lichtgestalt des Universums kann noch helfen. Taylor Swift, die ihren 20 Karat Ehering für 30 Millionen Dollar verkauft und davon einen Hydrosphären-Helikopter erwirbt.
Im Bikini-Atoll findet Taylor Überlebende der Parasitenexperimente, die mit Purpurschneckenresten geheilt werden konnten. Nebeneffekt, sie können jetzt mit Tieren sprechen, wollen davon aber aus ethischen Gründen keinen Gebrauch machen.
Mit ein, zwei Songs überzeugt Taylor Swift sie, Kontakt zum Tintanet aufzunehmen. Doch die diplomatischen Gespräche scheitern vorerst. Neue Idee, Taylor veröffentlicht ein Shanti-Album mit einer versteckten Botschaft für Captain Nemo. Er erklärt sich schließlich bereit, sie mit der Nautilus in die tiefe Tiefsee zu bringen.
Ein diffuses Licht weist ihnen den Weg. Kann es Biolumineszenz sein? Das, was da in der Dunkelheit leuchtet, ist das
der siebte Saugnapf des Oktopus.
Ich würde es lesen.
Ich auch. Und dann würde ich mich drüber aufregen.
Und es hat alle Zutaten, die so ein Rossmann-Buch haben sollte.
Wir haben ja schon das erste Kapitel entworfen, können wir ja hier schon mal sagen. Ja. Weitere Informationen dazu gibt es im Newsletter, den ihr hoffentlich abonniert habt. Haha. Ja, ich bin gespannt.
Und jetzt hast du gerade deine Fingerspitzen wie ein Bösewicht, der die Weltherrschaft erringen will, gerade aneinander getippt. Ja, ihr merkt, wir haben bei Eat, Read, Sleep alles am Start. Also aktuelle Bücher, Bestseller, Bücher aus der Zukunft, die es geben könnte und die es geben sollte.
Aber auch Klassiker und Lieblingsbücher aus der Community, die ihr uns vorschlagt. Und eines dieser älteren Bücher kommt immer wieder von euch als Vorschlag. Und da haben wir gedacht, das ist jetzt endlich mal genau richtig für diese Folge.
Die All-Time-Favorites.
Das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde.
Der Roman war natürlich schon öfter mal Thema bei uns, aber meistens so im Quiz zum Beispiel oder in Sachen bestimmte Fun Facts.
Genau, vorgestellt mit allem Zip und Zap haben wir ihn nicht. Und ich war ohnehin ja gerade noch im Oscar Wilde Flow, weil ich vor kurzem in Dublin war, im Elternhaus von Oscar Wilde. Und im Park gegenüber, da gibt es ein Oscar Wilde Denkmal. Auf einem großen Felsen liegt er da, ziemlich lassiv. Ist ein ganz
hingegossen.
Hingegossen. Und als ich da war in Dublin, da machte gerade eine Hochzeitsgesellschaft ein Foto vor dem Denkmal. Also muss ich das schon vorstellen, damals saß er noch wegen Homosexualität im Knast, im Arbeitslager sozusagen. Und heute umarmen die Menschen ihn und seine Geschichte. Und das finde ich schon echt eine bemerkenswerte Entwicklung.
Und Dorian Gray, sein einziger Roman, ist wahrscheinlich auch sein wichtigstes und bedeutendstes und auch verstörendstes Werk.
Es geht um Dorian Gray. Und an dem ist alles andere als grau, sondern der ist in der Blüte seines Lebens. Er ist jung und viril und wahnsinnig gut aussehend. Es geht um Basil Hallward. Er ist ein Maler und der hat eben sein bislang bestes Gemälde fast fertig. Er hat diesen jungen, unschuldigen, wahnsinnig gut aussehenden, etwas naiven Dorian Gray gemalt. Und er bekommt Besuch, dieser Basil Hallward, von Lord Henry Wotton. Ein zynischer Dandy. Und man fragt sich, wovon lebt er eigentlich? Der hat Knete. Aber so richtig arbeiten tut er nicht,
naja,
als Dandy.
Wie es üblich so ist bei Dandys.
Und er sieht das Bild und lernt Dorian kennen. Und diesen unschuldigen Dorian verführt er zum Hedonismus. Dann sagt ihm, leb doch deine Jugend aus, leb doch deine Schönheit aus, genieß es doch einfach. Und Dorian sieht dann das Bild, sieht seine Attraktivität, ist furchtbar entsetzt, weil er sagt, oh Gott, ich werde altern und dieses Bild wird immer jung sein, wenn sich doch das Bild verändern könnte und ich immer bleiben könnte, wie ich bin. Also eine Art Teufel. Packt, ja? Und so passiert es dann auch. Dorian lebt sich aus und er lebt seine Triebe auch, auch finsterste Triebe. Und er bleibt, wie er ist und das Bild wird immer hässlicher. Er verknallt sich in so eine Schauspielerin zum Beispiel und er lässt sie dann fallen. Und sie begeht Suizid. Und er treibt sich in Hafenspielungen rum, in Slums. Das wird fast auch oft nur angedeutet. Also wirklich ganz düsterstes Leben. Er ermordet Menschen. Er bringt Tod in seine Umgebung. Ein furchtbar toxischer Typ. Sein Antlitz bleibt all die Jahre makellos und jung. Und das Bild bei ihm zu Hause, das bekommt Falten und Gebrechen. Es wird hässlich. Bis zum großen Finale, als Dorian das Messer nimmt. Und das müsst ihr lesen. Es ist ein Schauerroman, ein Metaphernfeuerwerk. Man muss sich vorstellen, das viktorianische England, man muss sich das so vorstellen, sehr prüde, Queen Victorias Mann war gestorben und sie hat getrauert und sie wollte im Prinzip, dass das ganze Land mittrauert. Alles war dunkel und prüde und bescheiden und da flammte unter den jungen Leuten so eine neue Bewegung auf, die das Leben feierte, Hedonismus, Ästhetizismus und schon im ersten Kapitel zerpflückt dieser Lord Wotton eine Gänseblümchen wie nebenbei. Es ist ganz, ganz interessant, so nebenbei. Und das Gänseblümchen war die Blume von Queen Victoria. Das heißt, er zerpflückt sie so, denn für eine andere Blume, für die Sonnenblume, sollte mehr Platz sein. Und so ist dieses Thema, also dieser Hedonismus, dieses Narzisstische, ein großes Thema. Und auch in unserer Community, Bettina hat geschrieben, dieses Buch war bei ihr Abi-Thema. Die Sprache von Oscar Wilde, einfach wunderbar. Birgit hat geschrieben, es ist immer noch ein gutes Thema, in Würde zu altern und mit dem jeweiligen Alter klarzukommen, sei eine gute Gabe. Und Get Ready to Jump, so lautet der Instagram-Name. Als junge Frau hat sie das vor allen Dingen unter dem Goth-Aspekt gelesen, schreibt sie jetzt nochmal. Und es war ein total anderes Buch. Im Vordergrund hat sie jetzt eher so Kunst und Musen gesehen. Und sie sagt aber auch, so wunderbar treffend Oscar Wilde sein kann und die Sätze auch sitzen, hat sie es auch streckenweise als nervtötendes prätentiöses Geschwafel empfunden.
Das kann ich gut verstehen. Das ist lustig. Ich war ja im Studium totales Oscar Wilde Fangirl. Er hat ja nicht so wahnsinnig viel geschrieben. Ich habe das Gesamtwerk gehabt, inklusive Bücher von Joris Karl Heusmanns. Vorbild für Oscar Wilde, und ich habe mir Bilder von Aubrey Beardsley aufgehängt, der ja viele Werke von Oscar Wilde illustriert hat. Ich war total begeistert davon und ich habe es ganz lange nicht mehr gelesen. Ich habe es jetzt nochmal gelesen und war so ein bisschen hin und her gerissen. Dachte einerseits, warum fand ich das so toll? Ich dachte wirklich zwischendurch, warum? Das ist echt ganz schönes Gelaber hier auch. Aber andererseits war ich dann auch wieder so hin und weg von diesen tollen Sätzen. Also natürlich Aphorismen, klar. Männer heiraten, weil sie müde sind, Frauen, weil sie neugierig sind. Beide werden enttäuscht. Fand ich ganz schön. Ich meine, einige auch so wirklich so komplett random. Ich liebe einfache Genüsse leidenschaftlich, sagte Lord Harry. Sie sind die letzte Zuflucht des Komplizierten. So, okay, was genau? Naja. Aber auch die Beschreibung, wie er schreibt, also diese Lady Brandon, taucht er da auf. Das ist so ein bisschen so eine nervige Adlige auch. Er schreibt er über sie. Lady Brandon behandelte ihre Gäste genau wie ein Auktionator seine Waren. Sie erklärte sie einem entweder so lange, bis nichts Interessantes mehr übrig blieb, oder erzählt einem alles von ihnen, mit Ausnahme dessen, was man wissen möchte. Und das sind schon krasse Sätze für die Zeit. Das ist 1890 erschienen und Effi Briest, sage ich mal, ist 1895 erschienen. Und wenn man die beiden Bücher, glaube ich, kurz hintereinander liest, denkt man, es kann nicht sein. Also Oscar Wilde, der hat da was hingeknallt. Das ist Wahnsinn. Das Buch besteht ja auch fast nur aus wörtlicher Rede. Und das finde ich schon faszinierend.
Also ich fand das hier mit dem Nervtötungsgelaber nicht so. Also im zweiten, dritten Drittel, gibt es so sehr viele dialogintensive Sachen. Das ist so ein bisschen wie auf dem Zauberberg, Settembrini und Dafda. So sehr viele philosophische und ästhetische Erwägungen. Aber ansonsten hat das doch packende Handlungen und schaurige Handlungen am Anfang und am Ende. Das ist doch total
aber
krass.
Aber es ist schon auch sehr viel. Ich dachte wirklich zwischendurch,
ich habe es auch jetzt noch mal nach vielen Jahren gelesen und habe es auch anders gelesen und war von diesem Musenaspekt tatsächlich irgendwie auch echt ganz angetan und bin dann auch in ein Rabbit Hole gefallen. Junge Männer als Musen, das ist ja auch ein bisschen
Musenaspekt.
Musenaspekt. Tod in Venedig zum Beispiel, Taddeo, ein junger Mann, das war ja auch für Thomas Mann, war ja auch so eine Muse. Mir ist noch Stefan George eingefallen, der war der Lyriker, der plötzlich so einen jungen Max hatte, der starb dann und dann hat er ihn als Gott erhoben. Total schräge Geschichte, der hat sich in den verknallt. Das war wohl auch so Zeitgeist, so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Und auch schon in der Antike erfährt man am Anfang des Buches hier Antinous, dieser Jüngling, der Lover von Kaiser Hadrian und der dann, nachdem er starb, zum Halsgott erhoben wurde. Und dann gab es plötzlich eine Armee von unterschiedlichen Skulpturen, wo dieser Antinous zu sehen war. Der hat also die Kunstgeschichte geändert. Eine Muse eines Kaisers. Fand ich irgendwie einen total irren Gedanken. Und das sind so die Vibes, die auch in diesem Dorian Gray, in diesem Buch zu lesen sind. Aber ich muss sagen, beim Sensitive Reading wäre Oscar Wilde, glaube ich, heute durchgefallen.
Naja, wer denn nicht aus der Zeit?
Keine Frau ist ein Genie, die Frauen sind ein dekoratives Geschlecht.
Könnte schlimmer sein.
Ja, das ist das,
was Harry. Wenn man nicht mal dekorativ
wäre. Das sind ja die Zitate von Harry, der diesen zynischen
Dandy. Das ist halt so ein böser Typ auch. Ja. Aber ich glaube mal nicht, dass Oscar Wilde in der ersten Reihe des Feminismus gestanden hat.
Das auch nicht. Was mich echt ein bisschen erschreckt hat, ganz ehrlich, ist auch Antisemitismus in diesem Buch. Das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Zettel. Es geht da um seinen Theaterchef und der wird immer als öliger, hässlicher Mann mit Diamanten und Ringen, übergriffig, als Monster beschrieben. Und das nicht nur, wenn Dorian Gray das sagt, sondern auch der Erzähler sagt das. Und das ist ganz erstaunlich, weil die ganze Geschichte hätte auch ohne diesen Theaterchef funktioniert. Und das hat mich dann irgendwie ein bisschen ratlos zurückgelassen. Eine marginalisierte Gruppe, nämlich Homosexuelle in dieser Zeit, die dann eine andere skandalisieren. Das fand ich irgendwie, fand ich schräg und fand ich auch so ein bisschen enttäuschend. Aber angesichts dieser Abzüge, die auch aus der Zeit zu verstehen sind, sicher, ist das Buch immer noch, ich fand es immer noch packend, lesenswert, und ich hatte gerade am Schluss, dem wir nicht verraten können und wollen, hatte ich wirklich dann auch wieder Puls, weil das wirklich richtig spannend geschrieben ist und ich hatte, also das ist richtig spannend.
Ja, ich merke, du hattest eine gute Zeit mit Dorian Gray, Daniel.
Ja, mit diesen Abzügen in der B-Note, ja. Aber im Prinzip ist es immer noch ein spannendes Buch. Gerade so das letzte Drittel oder das letzte Fünftel war wirklich nochmal richtig packend und schaurig schön.
Und ich habe in meinem Bücherregal geguckt, ich habe ja fast alles von Oscar Wilde. Und Dorian Gray habe ich direkt 2 Ausgaben davon. Das gibt ganz wenige Bücher, von denen ich 2 Ausgaben habe. Und jetzt habe ich jetzt neu auch noch eine dritte. Und zwar habe ich mir besorgt die Schmuckausgabe aus dem Koppenrad Verlag. Die haben wir ja immer sehr gerne. Und die ist auch wieder besonders schön. Auf dem Cover so
Buch ist schwarz
3D,
erstmal,
genau. Ja, ist schwarz und dann so 3D-Schrift, so haptisch und so Rosen in Rot, Pink, so ein bisschen silberglänzend und auch so einen ganz tollen Rot, dunkelrot glänzenden Farbschnitt.
Ja, so metallic so ein bisschen. Ja,
metallic.
Ja, genau.
Ganz schön, die Seiten wirklich wunderschön gestaltet mit sehr viel Blumen, also richtig so auch in diesem Ästhetizismus-Stil. Es fallen natürlich auch wieder Sachen raus, zum Beispiel so ein kleines Erklärheft, was einen Dandy ausmacht, Stadtplan von London und so Zeitungsausschnitte. Ist wirklich wieder richtig gelungen, finde ich. Und besonders gut hier, ich habe es gerade ja vorhin schon gesagt, dass ich es bei Rabenthron sehr vermisst habe, ein Glossar. Mhm. Hier ist ein sehr umfangreiches Glossar hinten, weil natürlich viele Begriffe nicht mehr oder möglicherweise auch nicht allen Leuten bekannt sind, die da drin vorkommen.
Zum Beispiel Salon, andere Bezeichnung für eine temporäre Kunstausstellung. Und das ist dann schon so, also denkt man Salon, weiß man eigentlich oder denkt man, dass man es weiß. Also es geht sehr niedrigschwellig damit um. Man erfährt auch, was ein Schnarrwerk ist, eine besondere Art der Orgelpfeifentechnik, bei der die Pfeifen einen schnarrenden Klang erzeugen.
Hätte ich schon mal nicht gewusst.
Hätte ich auch nicht gewusst.
Genau, bei manchen Sachen denkt man so, naja, weiß man vielleicht. Aber das richtet sich ja explizit auch an Zielgruppen, die vielleicht bisher nicht so einen Zugang hatten zu Klassikern, zu klassischer Literatur. Und das finde ich wirklich ein tolles Prinzip von dem Verlag, dass sie sich da Mühe geben, diese Menschen damit zu erreichen, dass die vielleicht zum ersten Mal so ein Buch lesen. Und die ganzen Sachen, man mag das albern finden, dass da so eine was ist ein Dandy-Beschreibung rausfällt oder auch was ist Ästhetizismus. Aber ich habe mir das damals alles mühsam zusammengesucht. Heutzutage könnte man es schnell googeln, aber auch da, das muss man ja, diese Anstrengung muss man ja auch erstmal aufbringen, wenn man da auch vielleicht was nicht sofort versteht. Also man muss erstmal bereit sein, in so ein Rabbit Hole dann auch abzutauchen, damit man so ein Buch richtig versteht. Und wenn einem das in dem Buch so mitgeliefert wird, auf so eine schöne, abwechslungsreiche Weise, finde ich das ganz toll und ganz ehrlich. Wir machen ja immer die Schulbesuche und reden mit den Schülern, was sie lesen, meistens müssen. Also auch die Gesichter sehen auch so aus, als ob sie es müssen.
Ja.
Und da denke ich manchmal, ja, das hier kostet 30 Euro, diese Schmuckausgabe. Das Reklamheft Dorian Gray kostet 8 Euro. Aber vielleicht mal eine Schmuckausgabe statt 4 Reklamhefte. Ich habe es mal mathematisch kurz überschlagen. Das wäre vielleicht meine Investition auch für Schulen. Ich weiß, jetzt schreiben wieder viele Lehrerinnen und Lehrer, ich habe gar keine Vorstellung, wie das in den Schulen ist. Man hat die Reklamhefte, die werden nicht extra gekauft, also müssen die bis ans Ende unserer Tage auch benutzt werden. Kann ich auch alles verstehen, aber es ist ja so, das Reklamheft hat einfach nicht dieses Schöne. Und wenn ich kenne, meine Kinder, wenn die schon ein Reklamheft sehen, kriegen die schon eine Krise. Weil sie schon ahnen, da steckt irgendeine langweilige alte Geschichte dahinter.
Ja, das ist tatsächlich so. Also die sinnliche Qualität bei Reklamen, die machen einen wichtigen Job. Also die Verfügbarkeit.
Unbedingt.
Zu einem kleinen Preis von Klassikern, das ist ja wirklich super wichtig und auch toll. Aber es ist jetzt nicht unbedingt vergütungssteuerpflichtig, sondern man konnotiert das schnell mit Schullektüre und mit Schulpflicht. Und das da ist tatsächlich noch ein Sachen Sinnlichkeit und Lesefreude oft Luft nach oben. Und das hier ist so ein bisschen auch wie Königserläuterung, aber in cool und sinnlich.
Ja, genau.
Also man erfährt ganz viel. Und das hast du, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Ich habe es eben zufällig gesehen, wenn man das so ein bisschen gegens Licht hält, das Cover, dann ist da die Silhouette von Oscar Wilde.
Oh.
Guck mal, schau mal.
Ja, ich sehe es.
Crazy.
Wow.
Also auch ein bisschen geheimnisvoll, das Ganze. Denn das ist ja auch eine Art Schauerroman von Oscar Wilde, das Bildnis des Dorian Gray. Tolle Ausgabe. Ja, noch mehr Buchtipps. Und jetzt kommen wir langsam, jetzt machen wir eine elegante Überleitung, keine aus der Hölle.
Mhm.
Überleitung.
Das war doch jetzt hier ohne Alkohol, ne?
Das war ohne Alkohol tatsächlich. Mein Alkohol ist leider schon alle der Honigwein.
Ehrlich?
Das hat mal gerade meine Zunge fühlte sich gerade so gut an. Und jetzt habe ich dieses andere getrunken und da zog sich mein Hirn zusammen.
Ach du, also meine Güte. Wir haben noch eine halbe Flasche. Ich hole dir noch was. Nachschlag fürs Quiz vielleicht.
Und dann singen wir das Quiz vielleicht. Mhm. Das wäre es mal, genau.
Komm, ich hole dir das. Was soll's?
So jung kommen wir nie wieder zusammen.
Ja. So, jetzt habe ich hier mal den Met. Von der anderen Seite, unser Studio sehr weitläufig, von der anderen Seite des Studios.
Vom
geholt.
Südflügel.
Vom Süd, aus dem Südflügel.
Genau,
aus dem Südflügel.
Genau. Unseres normannischen Palastes.
Ja. Möchtest noch du auch einen noch Schluck Metmundung. Ich habe noch.
Du hast noch? Ich habe noch, genau, okay.
So, dann so. Doch mal schon mal direkt vor auf dem Duell. Gutes Gelingen.
Auf gutes Gelingen beim Duell.
Das Quiz.
So, pass auf, ich habe hier nämlich heute den Umschlag von unserem Online-Lesekreis, die uns allen Quizfragen geschenkt haben. Und ich wollte neulich davon eine für Jan nehmen und die sind so schwer.
Hast du gedacht, bringe ich gleich mal zu Jan Daniel?
Deswegen dachte ich, bringe ich jetzt mal Prima Vista. Habe ich mir vorher gar nicht durchgelesen. Hier sind 10 Fragen. Mal sehen, was wir hier haben. Oh, die erste Frage ist schon mal sehr, sehr lang. Oh, nee, die hat mit Barbara Kingsolver zu tun. Die weißt du sowieso. warte mal. Ach, hier, sehr schön, was zur JVA Münster. Das können wir demnächst mal machen, weil da haben wir ja bald so eine andere JVA-Erfahrung vor uns.
Wir sind da nicht vorbestraft, sondern wir sind eingeladen zu Gast, also wir dürfen danach wieder raus. Wir hatten ja mal in der Quizfrage, hatte ich rausgefunden, die meist ausgeliehenen Bücher in der Gefängnisbibliothek der JVA Dortmund. Und da hat uns ein Mitarbeiter, der Pressesprecher der JVA Dortmund danach geschrieben und hat gesagt, kommt doch mal vorbei. Und jetzt machen wir eine Gefängnis-Session in der JVA Dortmund mit Eat, Read, Sleep, mit Büchern und Bestsellern und literarischer Vorspeise und allem drum und dran. Ein bisschen Elvis. Wie Johnny Cash.
Ach so, ich dachte Elvis.
Oder Elvis auch. Genau. Konzert, ein Gig im Knast.
Ja, das wird herrlich. Guck mal, in der Zwischenzeit habe ich jetzt hier eine schöne, die passt auch irgendwie ein bisschen zu der Folge gefunden, Frage. Und zwar, Tukum biluba us dumu nita nu un tuku dumu mi dam.
Das war offensichtlich zu viel Honigwein.
Tuku. Warte, Aibila Anihea ist ein Zitat aus A, dem bisher ältesten bekannten niedergeschriebenen Rechtskodex, B, einem dadaistischen Gedicht von Hugo Ball aus dem Jahre 1916 oder C, aus einem Liebeslied in der Kunstsprache hochvalyrisch, die für die Fernsehserie Game of Thrones erfunden wurde.
Das ist ja eine coole Frage. Ich sag ja, der Online-Lesekreis müsste eigentlich die goldene Quiznadel bekommen. So toll. Also das dritte war die Kunstsprache von Game of Thrones.
Wusste gar nicht, dass sie eine Kunstsprache haben.
Naja, und das davor?
Dadaistische Gedicht von Hugo Ball.
Aus dem Jahr 1916.
Oder der bisher älteste bekannte niedergeschriebene Rechtskodex.
Hammurabi, irgend sowas, ne? Lies doch mal vor. Aber wir wollen es dann irgendwie auch.
Tukumbi luba ustu. Da sind auch so Akzente und Sachen drauf. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird.
Na, dann kann ich es ja nicht wissen.
Eigentlich nicht.
Ich tippe jetzt mal tatsächlich auf Game of Thrones.
Es ist tatsächlich A, der bisher älteste bekannte niedergeschriebene Rechtskodex namens Ur-Nammu. Der ist in sumerischer Sprache verfasst und stammt wohl aus der Zeit ca. 2100 vor Christus. Der zitierte Satz heißt übersetzt, wenn jemand stirbt und keinen Sohn hat, dann soll eine unverheiratete Tochter zu seiner Erbin gemacht werden.
Ah.
Ja, kannst mal sehen.
Wahnsinnig fortschrittlich.
Ja.
Ja.
Ich überlege, was von diesen Wörtern wohl Erbin heißt. Naja. Dazu später mehr.
Wir haben ja beide heute nur eine Frage mitgebracht, ich habe aber zwei, die ist zweiteilig. Und zwar zwei Bücher in einem Satz. Der erste?
Das sind also im Grunde zwei Fragen.
Naja, aber die sind ja so klein.
Ja, okay.
Kanalisationsclown macht Kids alle 27 Jahre die Hölle heiß. Kanalisationsclown macht Kids alle 27 Jahre die Hölle heiß.
Oh Gott, keine Ahnung. Kann ich das wissen? Kenne ich das Buch?
Ist es so einfach gewesen, dachte ich, dass ich jetzt jetzt muss ich wieder McMoney sagen.
Ich bin doch hier voll im Ur-Damu-Dingsbums-Sprachen.
Also so ein fieser Clown.
Ja. War von A. Ah. Stephen King.
Ja.
S.
Ja.
Habe ich ja nie gelesen.
Aber es gibt auch ganz tolle Verfilmungen.
Ja, das ist ja noch schlimmer.
Bei der Kanalisationsclown ist zu spannend. Na genau, okay.
Spannend für mich, ja.
Pennywise. Und dann das zweite. Spontanes Eisenbahnabenteuer nach Südeuropa beendet Sinnkrise eines Griechischlehrers.
Oh Gott, ist das das, was wir so schlimm finden?
Möglicherweise.
Wie heißt denn das nochmal? Von Pascal Mercier?
Ja.
Nachtzug nach Lissabon.
Ja, genau.
Sehr schön.
Genau, sehr schön. Ja.
Ich glaube, kann es sein, dass du gerade sehr viele solche erste Sätze für unseren Abreißkalender 2027 abgeben musstest?
Ich musste sehr viele abgeben und habe sehr viele entwickelt und hatte deshalb ein paar zu liegen.
Mhm, genau. Na, da können wir uns ja schon auf einiges freuen.
Es gibt ja einige Quizfragen auch in unserem Kalender für 2026, ja, den ihr käuflich erwerben könnt.
Absolut, sehr viele verschiedene Kategorien. Erster Satz, ein Buch in einem Satz und auch Buchtitel in Emojis, besonders schön. Ja, jetzt käme eigentlich unsere Bestseller-Auslosung. Aber die kommt jetzt nicht, denn wir haben jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Ihr müsst vielleicht jetzt mal ganz stark sein zu Hause, wo auch immer ihr uns hört. Es wird nämlich so sein, Eat, Read, Sleep wird eine Pause machen bis zum 28. November.
Ja, wir hatten ja extra keine Sommerpause gemacht, weil wir euch im Urlaub nicht ohne Buchtipps lassen wollten. Und wir können keine Pause im Dezember machen, weil wir dann natürlich irgendwie euch ganz viele Geschenketipps zum Fest und für euch zum Lesen geben wollen.
Also die klassischen Podcast-Pausenzeiten fallen für uns weg. Andererseits brauchen wir wirklich diese Pause, damit wir dann am 28.11. mit voller Kraft mit euch in die buchereignisreiche Weihnachtszeit starten können. Da haben wir nämlich einiges geplant, unter anderem dann wieder wöchentliche Folgen bis Heiligabend und ein paar besonders tolle Gäste.
Ja, und hier kommt jetzt die gute Nachricht. Wir unterbrechen unsere Pause mit zwei Sonderfolgen, nämlich mit einer Folge von der Frankfurter Buchmesse. Da werden Katharina, Jan und ich uns wieder, sagen wir mal, herumtreiben und interessante Menschen treffen und Buchtipps selbst auflesen und die euch mitbringen und unsere Eindrücke schildern. Und wir haben eine Sonderfolge, einen Buchladen zur Woche des unabhängigen Buchhandels.
Ja, genau. Die gibt's Anfang November und das schafft ihr, diese Pause, das schafft ihr. Und ansonsten gibt es ja in der ARD-Audiothek auch noch ganz viele andere tolle Podcasts, die ihr hören könnt. Zum Beispiel eben Deutschland 3000 mit Eva Schulz, habe ich ja vorhin im Interview schon erwähnt. Die Folge mit Caroline Wahl ist richtig toll, ein super Gespräch. Und Eva hat auch viele andere spannende Gäste immer, zum Beispiel Cornelia Funke, Maren Kreumann, Bodo Wartke. Hört da unbedingt mal rein, den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes.
Ja, vielen Dank vor allen Dingen auch für das Feedback zur Thomas-Mann-Folge. Das hat uns besonders gefreut, weil das ja auch ein Experiment war. Eine Sonderfolge zu einer schriftstellerischen Persönlichkeit und der Wirkungsgeschichte. Denn Thomas Mann lebt vielleicht nicht mehr, aber so die Figur Thomas Mann lebt ja noch weiter und man entdeckt immer wieder was Neues. Und wir hatten großen Spaß, große Freude daran, uns mit diesem Mann zu beschäftigen und seiner Literatur. Also Thomas Mann, der mehr ist als nur das Denkmal.
Das hat euch anscheinend sehr gut gefallen. Wir haben wirklich ganz schöne Reaktionen von euch bekommen. Kerstin hat geschrieben, es war wie ein kleines Literaturseminar, aber im Guten. Wir haben ihre Neugier auf das Thomas-Mann-Universum geweckt. Sie war bisher kein Fan, das freut uns natürlich dann besonders. Und Verena hat geschrieben, fantastische Folge. Thomas Mann ist ihr nicht sympathischer geworden durch die Folge, wohl aber wir und unser Podcast.
Oh, Mission accomplished.
Ja.
Also, wir dachten, das muss ja keine Eintagsfliege bleiben. Vielleicht habt ihr Lust auf einen anderen Autor, eine andere Autorin, über die wir auch mal eine Schwerpunktfolge machen können.
Wenn ihr da Ideen habt, diesen Autor, diese Autorin unbedingt. Wir haben schon ein paar bei Instagram gesammelt. Da zeichnet sich schon eine gewisse Tendenz ab, sage ich jetzt hier aber nicht welche. Da könnt ihr uns gerne einfach in den nächsten 6 Wochen, die ihr ohne die regulären Eat, Read, Sleep Folgen auskommen müsst, da könnt ihr uns mal eure Ideen gerne mailen an eatreadsleep@ndr.de. Dann sammeln wir das mal und machen dann am Ende vielleicht nochmal so eine kleine Abstimmung. Und dann, versprechen wir hiermit, machen wir eine weitere Autoren-Sonderfolge.
Und Katharina hat gerade die rechte Hand zum Schwur gehoben.
Mhm.
Genau. Ja, es gibt eine Pause also, aber auch gar keine Pause so richtig wegen der Sonderfolgen.
Genau.
Man schafft
aber,
das.
Ja, jetzt könntet ihr natürlich sagen, warum macht ihr denn eine Pause, wenn ihr hinterher wöchentlich vor Weihnachten macht? Dann könnt ihr doch lieber die Pause nicht machen. Es ist einfach schon so, dass man mal so ein bisschen durchatmen muss. Wir haben ja wirklich den ganzen Sommer durchproduziert und einfach mal 6 Wochen lang nur lesen, nur aufnehmen, sich neue Sachen überlegen, das ist schon auch ganz wichtig für so einen Podcast. Insofern habt ihr dafür ja hoffentlich dann auch Verständnis.
Ja, dann geht's jetzt weiter sofort mit Lesen, Katharina. Ja, bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Doch, so.
Ja. Mm. Ja, Cidre und ich werden, glaube ich, keine Freunde mehr, aber mit Honigwein, ja, da geht einiges.
So süß. Du kannst den restlichen Honigwein zu Hause mit deinen Stofftieren trinken.
Stofftier trinken.
Mit Edwin und deinen Stofftieren.
Ja, Edwin trinkt ja auch eigentlich gar keinen Alkohol, deshalb verdienen wir, glaube ich, eigentlich dieses Cidre-Ring. Naja. Aber dieser Miet, vor allen Dingen merke ich wirklich schon nach einem Gläschen, so ein bisschen Tüdelüt.
Ja, wenn du sonst nichts trinkst.
Es geht schnell. Mit mir kann man immer sehr günstig weggehen. Sehr gut.
Hallo Uwe Schulz.
Hallo Caroline Kurz.
Ist das nicht schön, dass wir, WDR5, alles in Butter der Podcast fürs Genießen sind?
Wir zwei sowieso und dann noch
Helmut Gute.
Diese Bandbreite, die wir hier bespielen zwischen bezahlbaren und aufwendigen Dingen, zwischen Fleischgerichten, veganen Sachen, ich find's mega.
Jede Menge Inspiration und praktische Tipps.
Probieren bitte.
Sensationell. Und sowas kann man selber machen.
WDR 5, der Podcast fürs Genießen.
Eigentlich ist alles in Butter so ziemlich das Beste, was man sich reinziehen kann, oder?
Lecker.
Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.